Shh, just quiet quickly, please.
Fast Live.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 612. Also, so, warum rede ich so ein bisschen leise? Bin im Pressezentrum in Roland-Garros. Das wird sich heute wie ein roter Faden fast durch die ganze Big Show 612 ziehen. Es ist wie immer grandios, was soll man sagen? Die Franzosen haben sogar das Tagesessensgeld erhöht von 12,70 Euro auf 20 Euro. Das heißt, man bekommt nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern könnte eventuell sogar noch eine kleine Obstschale danach dazu nehmen. Also es ist, ja, niemand ist zum Essen hier, aber natürlich, wenn man es vergleicht, bisschen Hospitality, so wie sie in New York, aber vor allen Dingen auch in Wimbledon ist. Schön, dass es hier so ist. Paris ist großartig, das Wetter ist großartig. Produktion von Big Show 612 nicht ganz so einfach gewesen, wie immer. Kommen wir gleich dazu, wie es ausschaut. Aber ja, wir werden einige Themen leider nicht behandeln können aufgrund von, ja, nicht verfügbar und geht diese Woche nicht. Und da bin ich dann auch ein bisschen unflexibel gewesen. Zum Beispiel, wie es in den BBL-Playoffs steht. Ja, Körny leider diese Woche nicht am Start. Wäre spannend, die Bayern sind 2-0 hinten gegen Ulm. Bonn führt gegen Ludwigsburg 2-0. Also ich glaube es erst, dass Ulm ins Finale kommt, wenn sie eines der nächsten beiden Spiele tatsächlich auch gewinnen. Aber okay, dann hätten wir natürlich die Füchse Berlin feiern können und müssen mit Götzi und mit Uwe diese Woche auch nicht dabei. Ja, und apropos feiern, die Silbermedaille in Riga oder in Tampere? In Tampere von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, das hätten wir schon auch unterbringen können und müssen, aber ja, geht halt nicht, wenn ich beim Grand Slam Turnier bin. Was gegangen ist, Jörg Strohschein, das ist ein neuer, passionierter Tennisspieler von WDR und von der Deutschen Welle, ist freier Journalist, mit dem werden wir über Fußball sprechen und mit Klaus Bellstedt, diesmal Fußball, der große Werder-Fan. Kaiser ist auch dabei, mit dem geht's danach über den Giro noch ein bisschen weiter. So, Motorsport, DTM-Saison ist losgegangen. Eddie Mielke hat das ganze Wochenende, glaube ich, in Oschersleben, ich werde gleich recherchieren, im Rennanzug verbracht und auf dem Beifahrersitz. Stefan de Weis-Heinrich natürlich auch dabei. Da geht es dann auch um die Formel 1. Dann, und da gibt es dann keine Hintergrundgeräusche, Los Angeles und Boston, Schmieder und Olderb, wieder breite Palette, NBA, NHL, aber auch kleines bisschen Leichtathletik. Ja, und dann, da werde ich noch was dazu sagen, ein Interview mit Andrei Rublev oder Rublev, wie wir Franzosen sagen, das unter schwierigen Bedingungen zustande gekommen ist, erstaunlicherweise. Dazu später mehr. Und hinten raus noch mit Simon Graf, unserem lieben Schweizer Freund, den ich immer gerne sehe, der immer was zu erzählen hat, der natürlich in den Schweizer Themen extrem gut drinnen ist. Noch zum Tennis und zu einem großen alten Mann, der hier 10 Sätze und fast 10 Stunden gespielt hat. Auf geht's, Big Show 612. Herrschaften, Big Show 612. Wir haben einen Neuling in unserer Runde, wenn ich das mal ganz kurz schaue. Jörg Strohschrein von Strohschrein. Tagesschau, WDR, wo verorte ich dich?
Also ich bin freier Journalist und arbeite für die Sportschau und die Deutsche Welle, hauptsächlich.
Ausgezeichnet. Heiko Ulder, bist du ja ein Begriff?
Ja.
Gut, ja, das ist okay, er hat die Eintrittsschwelle überwunden. Klaus Bellstedt ist hier vom Spiegel, leicht erkältet. Klaus?
Ja, es geht aber langsam wieder, ne? 3 Tage lang hat es mich umgehauen. Eigentlich, naja, 3 Tage kommt er, 3 Tage steht er, 3 Tage geht er, aber bei mir nur 3 Tage insgesamt. Der Schnupfen.
Grandios. Und dann ist Sebastian Kaiser noch bei uns. Kaiser, wir sind am Samstag hier gewesen, haben gesehen, wie der FC Bayern München Meister geworden ist. Du warst einer der wenigen, der das begrüßt hat. Warum eigentlich?
Warum nicht? Also die meisten Leute sind ja Bayern-Fans und das hat auch übrigens Flo Lüttiger auch. Also ja. Wir sind zu zweit, der DPA-Kollege, wir haben beide gejubelt, ja, weil wir Bayern-Fans sind, schon seit frühester Kindheit. Ich natürlich ein paar Jahrzehnte eher als er, aber ja, seit 1985.
Okay, ich dachte, deine Allianzen liegen in Leipzig. Okay, wie hat's der Schalke-Fan, Jörg, wie hast du es gesehen? Hat man da immense Schadenfreude oder warst du mit deinem Verein genug beschäftigt?
Also ich muss gleich mal korrigieren, nicht Schalke-Fan, sondern Berichterstatter sozusagen seit über 25 Jahren. Ja, ich versuche dem natürlich einigermaßen neutral gegenüber zu stehen. Die größte Freude hätte ich jetzt nicht gehabt, wenn Dortmund Meister geworden ist. Also es ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. War das an dem Wochenende? Und ja, kann sich jeder alles aussuchen, wer jetzt gewonnen hat sozusagen, die Pest oder die Cholera.
Was ist deine Mannschaft? Das ist ja jetzt interessant.
Eintracht kann ich machen. Eintracht Braunschweig, überhaupt kein Problem.
Okay. Jetzt habe ich in meiner Timeline ein paar Schalke-Fans, die gesagt haben, ja, das ist ein bisschen zu schön geredet worden, was Thomas Reis da gemacht hat in der zweiten Saisonhälfte. Jörg, wenn du die Schalker jetzt wirklich begleitest, wie hast du dann da die zweite Saisonhälfte gesehen, die ja da doch im Abstieg gemündet ist?
Also, ich glaube, man kann Thomas Reis gar nicht genug loben, was das angeht, weil es war, bevor er kam, ein zerrütteter Haufen, der nicht wusste, wo rechts und links ist, und der hat tatsächlich ein Mannschaftsgefühl entwickelt, hat einen Teamgedanken aufkommen lassen und den haben die bis zum Ende gelebt. Es hat dann qualitativ am Ende nicht gereicht, muss man einfach sagen. Die haben oft über ihre Verhältnisse gespielt, denn qualitativ ist das nicht so gut, was die Schalker haben. Wir haben es über das Kollektiv gemacht und es hat nicht gereicht, aber Thomas Reis war derjenige, der das Ganze in die richtige Richtung gebracht hat. Er hat es leider nicht zu Ende bekommen.
Klaus, du warst seit ein paar Wochen auf der komplett sicheren Seite mit Werder Bremen. Du warst mit in Berlin dabei, als die Bremer im Grunde genommen Hertha auch den nächsten Nagel in den Sarg getrieben haben. Jetzt sind Hertha und Schalke abgestiegen. Man weiß nicht, ob der HSV oder Stuttgart nächstes Jahr in der Bundesliga spielt. Heidenheim und Darmstadt kommen drauf. Ich feiere Heidenheim irgendwo. Den Schmidt, den muss man auch irgendwo mögen. Aber ist es jetzt wirklich so toll oder ist es nur ein erster Impuls, weil man sagt, manchmal müssen halt auch die Underdogs raufkommen?
Nee, kein erster. Also ich folge deinem vielleicht angeblich ersten Impuls, dass Heidenheim so eine Wundertüte ist und wir uns eigentlich freuen über den Schmidt, der seit Ewigkeiten, ich glaube, der trainiert länger Heidenheim, als es Leipzig gibt.
Das ist richtig, 2 Jahre länger. Ja.
Siehst du? Also, das ist auch ein schöner Fun-Fact, hätte ich fast gesagt. Nur ich freue mich auf die total. Und als Bremer bin ich natürlich auch, habe ich mich natürlich auch, Jens, ich kann es jetzt ja hier offen sagen, diebisch gefreut, wie der letzte Spieltag gelaufen ist. Wirklich, ich bin da, das nehme ich auch alles mit. Ich habe ja auch alle Derbys damals, die der Werder gegen HSV gewonnen hat, mitgemacht vor Ort. Und ich habe einfach eine abgrundtiefe Abneigung gegen diesen Club. Und deshalb fand ich das auch genial, ganz ehrlich. Und Heidenheim, Werder hatte schon mal eine Relegation gegen Heidenheim gespielt. Das war ekelhaft. Wir haben uns dann mit 0-0 und 1-0 dann durchgesetzt. Also ich bin jetzt mal gespannt so. Und ja klar, ich freue mich auch über große Stadien und ich finde es eigentlich auch schade, dass Schalke unten ist was mich da auf Auswärtsfahrt nach Heidenheim dann erwartet, ein kleineres Stadion da in der Provinz und so, ja, aber wieso nicht? Also lass uns ihnen noch eine Chance geben und mal schauen, was sie können. Also vielleicht sind sie auch wieder der erste Absteiger sofort, aber ich freue mich erstmal, dass sie da sind und hoffe irgendwie, dass sie auch bleiben.
Mein guter alter Freund Benno Möhmann, weil wir gerade bei Bremen waren, hat, als er drohte, irgendwann mal mit Greuther Fürth aufzusteigen zu meiner Zeit, immer gesagt, als dann auch diese Vorwürfe kamen und kleiner Club und unbedeutend und was soll das? Und im Gegensatz zu Heidenheim hat ja Fürth auch tatsächlich eine meisterhafte Tradition mit 3 deutschen Meistertiteln und so. Und trotzdem wurde es gesagt, na, der hat immer den Spruch geprägt und von ihm habe ich ja viele Sprüche, die auch wahr sind, gelernt. Einer war, Tradition schießt keine Tore. Und wenn du eben als Greuther Fürth damals oder eben, haben sie erst nach seiner Zeit geschafft aufzusteigen, aber dann jetzt Heidenheim und was da noch alles, unter Haching, was mal in die Bundesliga kam, das vergessen auch viele und so. Wenn du eben nun mal nach 34 Spieltagen in der zweiten Liga oben stehst, dann hast du es halt verdient. Und dann ist es egal, ob du Eintracht Braunschweig bist, was ein volles Stadion hat und Ballyhu macht oder Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße oder Dynamo Dresden und Darmstadt. Darmstadt hat es ja jetzt geschafft, aber die anderen schaffen es alle nicht. Und wenn es Heidenheim mit diesen, keine Ahnung, was haben die 15.000 da drin, dann ist es halt verdient. Und dann muss man das annehmen. Und das gibt es in anderen Ligen ja auch. Also sind wir nicht die Einzigen. Guckt ja die spanischen Mannschaften an, die da rumkrebsen. Die kennen wir teilweise nicht mal, wie die heißen. Oder was da in England teilweise rumflötet. Italien, also das hast du überall. Du hast nicht 20 Top-Clubs oder in Deutschland 18. Ne? Ist nun mal so. Also willkommen Bundesliga.
Teilst du diese Einschätzung, Jörg, oder ist die Wehmut groß, dass zwei richtig große Vereine und einer absteigen und einer eben noch zusätzlich nicht in der ersten Liga dabei sein wird?
Also nein, ich teile die Einschätzung nicht, weil ich finde, dass die Bundesliga ohnehin schon ein Attraktivitätsproblem, schweres Wort, hat. Wir haben ja diese Werksclubs, wir haben Bayer Leverkusen, wir haben Wolfsburg, wir haben Hoffenheim, die ohnehin schon keinen Fisch vom Teller ziehen. Jetzt kommt noch bei allem Respekt vor der sportlichen Leistung Heidenheim dazu. Darmstadt würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, weil das ja auch ein Traditionsverein ist, zwar meist zweite Liga gespielt hat, aber auch eine ordentliche Zuschauerzahl hat. Dafür dann eben Vereine wie Schalke mit 65.000 an jedem Wochenende und 10.000 Auswärtsfahrern, die dieses Jahr in den letzten beiden Spieltagen dieser Saison wieder bewiesen haben, einfach nicht mehr da ist, beziehungsweise ja, sind natürlich noch da, aber nicht mehr in der ersten Liga. Das ist bitter für die Attraktivität. Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das den Leuten so richtig gefällt, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn man sich jetzt mal die zweite Liga anschaut, die ist ja fast schon so attraktiv von den Namen her wie die erste Liga. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, aber man muss natürlich sagen, da hat der Kollege Kaiser natürlich recht. Wer es trotz dieser Möglichkeiten und Mittel nicht schafft, in der ersten Liga zu bleiben mit diesem Potenzial, der muss halt sich mal überlegen, was er vielleicht mal besser machen könnte, um dauerhaft in der ersten Liga bestehen zu können.
Das eine bedingt ja irgendwie nicht das andere in dem Fall. Ne? Also wie gesagt, wenn die in die Bundesliga kommen, diese kleinen Vereine, ne, dann ist das, nein, nicht unbedingt, aber das ist, da hast du ja recht, das ist natürlich für die Liga nicht attraktiv. Ja. Natürlich würde in HSV, Schalke, Eintracht Braunschweig, Rot-Weiß Essen, alle, die ich genannt habe, Dynamo Dresden, die würden natürlich dieser Bundesliga viel besser tun als die Wolfsburgs, Hoffenheims, Mainz und was weiß ich, Heidenheims. Nein, das wirst du nicht. Dieser
Leipzig
Welt.
Leipzig übrigens auch. Das,
ja. Nee, aber Leipzig spielt wenigstens Fußball, den man sich anschauen kann.
Also das tut ihr natürlich. Ja. Und die haben auch 47.000 in jedem Spiel Zuschauer. Ja? Also das, denen würden diese Traditionsvereine würden der Liga natürlich besser tun. Aber wie gesagt, es ist nun mal so, dass nicht danach entschieden wird, wer Bundesliga spielt. Es ist keine geschlossene Gesellschaft wie in Amerika, sondern es ist eben ein offenes Ding und es geht hoch und runter. Und wenn eben irgendwann der FC Bayern und Borussia Dortmund und RB Leipzig und Bayer Leverkusen und wie sie alle heißen, nur noch Zweitliga spielen, weil irgendwelche Leute ihr Geld dort rausziehen und Heidenheim Meister wird, wir haben es nicht in der Hand. Also,
aber das ist eine schöne Theorie, die wird natürlich so gar nicht
natürlich
mehr eintreten,
nicht.
Weil sich ja der europäische Fußball in eine ganz andere Richtung entwickelt. Das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, aber dass Bayern München irgendwann mal absteigen wird, das wird nicht passieren mehr. Das kann nicht mehr passieren, definitiv. Und auch Borussia Dortmund kann nicht mehr absteigen. Das geht nicht.
Borussia Dortmund bin ich mir nie sicher.
Doch. Weil die in so hohen Regalen einkaufen, dass der gar nicht mehr passieren kann. Weil die Qualitätsunterschiede mittlerweile so groß sind zwischen den zwischen dem oberen Drittel und dem unteren Drittel der Liga, dass es da...
Ja, sportlich gesehen. Aber ich glaube, Dortmund stand vor, wann war es? 15 Jahren, mal kurz vor der Pleite. Also, also davon rede ich ja auch. Also es geht jetzt, da geht es jetzt nur ums, wir müssen nicht sportlich reden, aber darum geht, da geht es ums Wirtschaftliche.
Ja, aber Borussia Dortmund setzt, weiß ich nicht, 450 Millionen um jetzt mittlerweile.
Also, aber es waren mal andere Zeiten, wo sie auch sportlich erfolgreich waren.
Aber die haben sich ja völlig geändert, die Zeiten. Ja. Du hast recht, aber die haben sich natürlich völlig geändert. Der Fußball hat sich in eine Richtung entwickelt, die sowas nicht mehr zulassen wird. Genau wie vor kurzem wurde ja noch gefeiert, dass der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister geworden ist. Ist ja gar nicht so lange her. Also ich kann mich noch daran erinnern. Heutzutage unvorstellbar. Kann sich jemand vorstellen, dass Heidenheim deutscher Meister wird? Kann Heidenheim deutscher Meister werden? Ich glaube nicht. Also das ist eine Geschichte, die wird nie wieder passieren. Und aber so, also wie gesagt, das ist ein vielschichtiges Thema, da könnte man stundenlang drüber philosophieren.
Ich muss bei dir nochmal nachhaken, Klaus, wenn ich darf. Kollege Kleffmann, großer HSV-Fan. Oh, darf er nicht hören, ne? Thomas Wagner, ein lieber Freund von mir. Ich habe heute mit ihm kurz hin und her. Er sagt, er möchte nicht reden, weil dieser Sonntag war der schlimmste Tag in seinem Leben als Fußballfan. Und 11 Minuten Nachspielzeit, nur ein Elfmeter, der keiner war, ist da selbst deine grün-weiße Seele so objektiv zu sagen, es war eigentlich eine Schweinerei.
Ich muss gestehen, ich habe nur wirklich, ich weiß nicht, wo ich war, aber auf jeden Fall, ja, auf dem Weg nach Paris. Insofern, ich konnte das Spiel gar nicht, ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich kann mir kein Urteil erlauben über Elfmeter. Ich habe nur gehört, wie der Kollege Kleffmann auch nochmal geschimpft hat und es sagt, es sei kein Elfmeter gewesen. Es ist mir alles völlig wurscht, Jens. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also für mich ist das einfach auch so in der Historie gewachsen, die Fehltritte, die der HSV jedes Mal wieder macht. Das passt so in das Ganze. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mein WhatsApp-Chat explodiert ist, weil wieder irgendwie, dann wurden da herrlichste Videos noch geteilt von irgendwelchen Bloggern vom HSV, die da vor dem Fernseher das irgendwie auf Twitch kommentieren und dann irgendwie alles ihren ganzen Fernseher zusammenmöbeln. Ganz ehrlich, mir ist es sportlich wirklich völlig egal. Ich habe eine große Schadenfreude, ich gebe das ganz, ganz offen zu. Aber das ist eben, das kann man eben auch nur verstehen, wenn man aus Bremen kommt und diese Erzrivalität zum HSV hat. Und sie sind, wenn sie einfach zu doof sind. Abgesehen davon, sie haben jetzt ja noch zwei Chancen. Also,
ja, aber das siehst du nicht, also ich, für mich ist Stuttgart klarer Favorit.
Ja, für mich auch. Ja, aber also es ist ja auch so, die Hamburger sehen es ja eigentlich auch relativ cool dieses Mal. Also ja, das Ding haben sie vergeigt. Aber sie haben jetzt noch diese zwei Chancen so. Und jetzt können sie auch nochmal sportlich sich beweisen. Das war ja eigentlich auch nochmal wichtig. Schlimm wäre es ja gewesen, wenn das jetzt um Platz 3 und 4 oder so gegangen wäre, wo sie jetzt endgültig rausfällt. So, sie haben jetzt noch die Chance, eine eigentlich richtig gute Serie nochmal zu krönen. Ich glaube jetzt persönlich auch nicht dran, weil der VfB auch nochmal eine andere Wucht auch hat und auch in der Qualität vom Kader her besser gestellt ist als der HSV. Mit einem guten Zweitligakader, muss man auch sagen. Ich glaube trotzdem, wenn sie aufsteigen sollten, würden sie auch gleich wieder runtergehen. Weil auch die finanzielle Situation des HSV katastrophal ist. Das wissen viele gar nicht. Aber da hängt ja auch die Stadt Hamburg mit drin und sowas. Das ist alles abenteuerlich und auf ganz, ganz tönernen Füßen gebaut, das ganze Konstrukt. Also, ja, was war jetzt mal die Frage? Also
die Frage ist, würde dir nicht ein Nordderby mal wieder Spaß machen, ja, in der ersten Bundesliga?
Ja, gegen St. Pauli spielen wir gerne.
Jörg, du hast wissend gelacht im Hintergrund.
Ja, ich muss ein bisschen lachen. Von einem Bremer ist da schon ein böses Lob, dass die Hamburger nochmal die Chance haben, aufzusteigen. Das ist schon ein bisschen boshaft. Völlig verständlich aus Bremer Sicht natürlich. Aber man muss natürlich sagen, was die Hamburger jetzt in den letzten Jahren nicht hingekriegt haben, das ist ja schon abenteuerlich. Und vor allen Dingen fällt mir da jetzt der aktuelle Trainer ein, der ein Selbstbewusstsein vor sich herträgt, wo man denkt, irgendwie, eigentlich müsste er direkt in die Champions League aufsteigen. So breit ist seine Brust, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und letztlich hat er es gerade jetzt mal in die Relegation geschafft. Ob er es in die erste Liga schafft, werden wir nochmal sehen. Aber also ich finde, da passen viele Dinge nicht zusammen beim HSV. Und wenn man 3 oder 4 Mal jetzt nicht aufsteigt, dann ist das ja auch kein Zufall. Also
und wir Bremer können auch nicht verhehlen, dass es mit Walter Timm ein bisschen auch zu tun hat, die ganze Situation, dass man sagt, nee, den können wir es echt nicht mit dem Trainer.
Gut, das müssen ja die Hamburger selber wissen, mit welchem Trainer sie abgeben. Ist ja okay, aber ich finde so, also das, was gesagt wird, passt nicht so richtig zu dem, was geboten wird. Das ist, glaube ich, so meine Ferndiagnose.
Wir machen eine kurze Pause.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
So, wir sind nach wie vor in der sehr illustren Viererrunde hier, Teil 2, Big Show 612, Sportradio 360. Wir müssen schon ein Wort über den neuen alten deutschen Meister verlieren, der Karl-Heinz Rummenigge zurückgebracht hat, in einem zukunftsträchtigen Akt, wie ich finde, der Salihamidžić und Kahn rausgeworfen hat. Ich wohne ja in München, mich überrascht nichts mehr, ich wohne seit 30 Jahren dort, aber wie hat man das aus der Ferne gesehen, aus der Ferne im Ruhrgebiet?
Aus der Ferne im Ruhrgebiet. Man wundert sich, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt kein intimer Bayern-Kenner tatsächlich. Zumindest habe ich den Eindruck, dass die Altvorderen, wie Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, nicht loslassen können. Und diejenigen, die sie installiert haben, offenbar auch nicht so richtig freie Hand hatten zu handeln. Zumindest wirkt es für mich so. Ich kann es gar nicht richtig beurteilen, wie gesagt, weil ich nicht nah da dran bin bei den Bayern. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass sich Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn haben so richtig frei schwimmen können. Liegt vielleicht auch an ihrer Art so ein bisschen, weil sie selber, Oli Kahn ja, man kennt ihn ja, der ist ja eher so ein bisschen muffeliger Typ. Aber irgendwie hat man immer, Uli Hoeneß schwebt da immer noch über diesem Verein. Auch Karl-Heinz Rummenigge gibt seinen Senf gefragt oder ungefragt dazu. Ich glaube, das hilft allen Beteiligten nicht. Und jetzt ist das Ding irgendwie zum Kentern gekommen, obwohl sie Deutscher Meister geworden sind. Irgendwie ist ja alles, keiner hat ja das Gefühl, dass sie Deutscher Meister sind. Eigentlich denkt man ja, dort ist das Chaos ausgebrochen. Dabei sind sie Deutscher Meister geworden. Also so skurril wie diese Situation ist, ist die Gesamtlage dort auch.
Sebastian, jetzt hatten ja Hoeneß und Rummenigge die Idee, diese zwei, also Kahn und Salihamidžić, zu installieren. Und jetzt kommt aber Rummenigge wieder zurück. Also das sind gescheitert, ihre Nachfolger zu bestellen und einzuarbeiten. Rummenigge kommt wieder zurück. Es ist natürlich, die Bayern können machen, was sie wollen. Aber es ist ja nichts Zukunftsträchtiges, Sebastian. Du als Bayern-Sympathisant, was ich jetzt erst erfahren habe, ehrlicherweise vor 10 Minuten.
Man muss natürlich die Leute auch haben, die das auch können. Und ich dachte, wir hätten damals schon drüber diskutiert, aber wahrscheinlich verwechsel ich das gerade. Ich habe damals schon, als die beiden gegangen sind, Hoeneß und Rummenigge, gesagt, und die Kritik kam, ja, da ist jetzt Salihamidžić und Kahn sind da. Und ich war immer schon der Meinung, dass Rummenigge bleiben musste oder eben auch, als die Kritik kam, dass er in der DFB-Taskforce nach der WM ist. Keiner im deutschen Fußball ist so gut vernetzt wie Karl-Heinz Rummenigge. Das ist nun mal ein Fakt so. Und dieses, darauf zu verzichten, ist für einen FC Bayern, kann das richtig nach hinten losgehen. Dass Uli Hoeneß weg ist, das war ja nie so. Und das war auch nie so nach außen oder nach innen gesagt worden. Es war klar, dass Uli Hoeneß immer noch, ich weiß nicht genau welche, aber immer noch seine Funktion beim FC Bayern hat. Nicht mehr als Präsident oder Manager. Aber er hatte noch irgendwo im Aufsicht, irgendwo hatte er noch eine Funktion, eine richtig feste Funktion. So. Nee, nicht Ehrenpräsident, wirklich eine Funktion. Ja, im Sinne, nee, auch beim FC Bayern. So. Beim FC Bayern auch. Da saß noch da irgendwo in dem Gremium drin, wo so. Und das war klar, dass der natürlich dort die Strippen zieht und mit beteiligt ist. Was ich gedacht hatte, war, dass Oliver Kahn, wenn er so ist, wie wir ihn kennen, Eier, wir brauchen Eier, verstehen Sie, was ich meine? Ne? Und wir eben nach vorne und weiter, immer weiter, dieses Ding, genauso in dieser Rolle, dieses Anpeitschen, dieses Vorantreiben.
Das hat er ja gerade gemacht, gerade jetzt vor dem letzten Spiel hat er ja genau das.
Aber die ganze Zeit in seiner Amtszeit habe ich das von ihm nie gesehen. Da war die Kritik, wo er früher gesagt hat, was das alles für ein Mist war, was da irgendwie gespielt wurde, das kam gar nichts mehr. Also der hat sich meiner Meinung nach total zurückgenommen und ist überhaupt nicht als dieser große, im positiven Sinne, Zampano aufgetreten, was ich eigentlich erwartet hatte von Oliver Kahn in meinem Verein, ne? Wo ich sage, Mensch, super, ich fand es super, dass da genommen wird. Aber ich bin natürlich auch enttäuscht, wie er die Rolle ausgefüllt, beziehungsweise nicht ausgefüllt hat. Und insofern, ja, muss man die Leute erstmal finden. Und FC Bayern mit einem Sportdirektor, der ja jetzt vielleicht auch nicht so bekannt ist, das ist natürlich was anderes, als wenn ich nach Heidenheim als Sportdirektor gehe, ne? So, und bei FC Bayern, die haben das Geld, da erwarte ich natürlich, dass auch die Besten kommen. So, und dann ist es natürlich schlecht, wenn dann man noch dazu dann einen Trainer wechselt. Wenn ich in allen drei Wettbewerben bin, da sage ich nach wie vor auch, das war ein Fehler. 6 von 6 Champions League Spielen gewonnen und auf einmal dann acht von acht gewonnen und dann haue ich den raus vor dem Halbfinale. Fehlt mir auch jegliches Verständnis. So, und damit müssen sie jetzt klarkommen, aber ich weiß eben auch, wenn man irgendwo hinguckt und sich mal die ganzen Listen anguckt, wer ist denn arbeitslos von den guten Sportdirektoren auf dieser Welt? Also da fallen mir keine zwei ein. Also das ist schwierig, echt schwierig, was die jetzt machen wollen.
Jetzt haben die Bayern aber Kohle und der Jörg hat gerade gesagt, oberstes Regal einkaufen. Da gibt es Namen wie den Vlahovic von Juventus, Declan Rice, den ich jetzt nicht vielleicht oberstes Regal nennen möchte, aber es sind halt auch Spieler, die, wenn sie nach Deutschland kommen, nur zum FC Bayern kommen würden. Die beiden gehen sicherlich nicht zu Dortmund. Was erwartest du, Klaus, jetzt für den Sommer? Ich meine, die Bayern werden natürlich einen Rundumschlag machen und was wird aber gleichzeitig der BVB machen, wenn Bellingham wirklich nach Madrid geht, wonach es ja aussieht, geht diese Schere im nächsten Jahr wieder auf, die sich in diesem Jahr so geschlossen hat, nur weil der BVB zu dämlich ist, zu Hause gegen Mainz zu gewinnen, dass sie das dann nicht geschafft haben?
Ich glaube nicht, dass die Schere aufgeht. Ich glaube, dass es schon so ein Wettrennen wird zwischen dem BVB und Bayern, was Transfers angeht. Der BVB ist ja, muss man sagen, im Management besser aufgestellt. Das ist auch eine Erkenntnis dieser Saison. Also eine Folge der Fehlbesetzung Salihamidzic-Kahn. Da wollte ich gleich nochmal was zu sagen. Ich vergesse es nicht. Da geht es nochmal um den Kommunikationsstil der Bayern und was dieses Wirtschaftsunternehmen mit 500 Mitarbeitern, was das für eine dilettantische Außendarstellung abgibt. Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Also wie da kommuniziert wird, wie Trainer entlassen werden, wie Entscheidungen verkündet werden. Auch nochmal diese PK, da sitzt ja der Kommunikationsvorstand auch noch dabei und sowas. Aber ich finde, das ist sowas von unwürdig. Und ich gebe Sebastian recht, mit Hoeneß und Rummenigge hätte es das wahrscheinlich nicht gegeben. Aber dass die Bayern sich so verhauen in Personalfragen, auf entscheidenden Positionen, das ist für mich wirklich unerklärlich. Wie gesagt, es ist ein Wirtschaftsunternehmen.
Und das geben sie ja auch zu. Also sagt ja Hoeneß auch, dass das ein Fehler war, Kahn zu installieren. Aus heutiger Sicht, klar.
Ja, genau. Aber jetzt nochmal zurück zu Transfers und den cleveren Dortmundern mit Sebastian Kehl, der ja immer mehr Verantwortung übernimmt, auch in Sachen Transfers und natürlich Watzke als absolut ausgefuchster, mächtigster Mann im deutschen Fußball, kann man glaube ich sagen. Die werden den Bayern ordentlich Paroli bieten. Was jetzt Transfers,
ja, weiß man,
man weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, so wie du es eben auch angedeutet hast, die Bayern sind wütend, die Bayern sind angestachelt und dann sind sie natürlich für alle auch immer gefährlich und greifen dann wahrscheinlich auch ins oberste Regal, um Transfers zu tätigen. Ich glaube, die Mannschaft, Sebastian weiß das ja viel besser als ich, die Mannschaft braucht Verstärkungen. Dringend bestimmte Positionen, Schönfinger von Füllkrug weglassen. Das Thema hatten wir schon oft in dieser Runde.
Guerreiro aus Dortmund habe ich heute gelesen.
Ja, könnt ihr gerne haben. Das ist auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, es ist einer der spannendsten Transferphasen, die uns jetzt bevorstehen. Übrigens nicht nur bei Bayern und Dortmund, sondern eben unter anderem auch bei Werder. Ich finde es jetzt wahnsinnig spannend und Sebastian, du sagst, es gibt nicht mal zwei, die auf dem Markt sind. Ich wüsste nicht mal zwei. Also wen meinst du bei zwei oder
ja, nicht
oder,
mal zwei, oder, da meine ich einen. Also einen, ich würde es halt mal mit Leonardo probieren, aber ich entscheide es halt nicht. Keine Ahnung, ob der kommen würde.
Das sagt er nur, weil wir jetzt 200 Meter entfernt sitzen von Parc des Princes.
Ja, ja. Teammanager-Lösung mit Tuchel fände ich gar nicht so schlecht. Das wird ja jetzt ein bisschen so gehen, in der Zeit, wo sie noch keinen finden werden, wahrscheinlich so schnell. Aber Tuchel tütet Transfers alleine ein. Was man hört, wie er telefoniert, und glaubt man nicht, dass der kein dickes Telefonbuch hat aus seiner Zeit in Frankreich und in der Premier League. Und ich glaube, dem traue ich auf jeden Fall mehr zu als so manchen Manager in der Bundesliga, in der doch immer noch sehr provinziell manchmal anmutenden Bundesliga, richtig gute Transfers einzutüten für die Bayern. Also vielleicht bleibt es auch dabei. Er macht alles.
Das ist die Sorge, die ich übrigens in Leipzig habe, ne? Dass da Leute jetzt dran sind mit dem Uwe Schröder zum Beispiel, der eben in Bremen war, in Fürth war, in Mainz war, in Schalke war.
Eine wunderbare Mannschaft aufgestellt hat, ja, die genau, neun Punkte nach, weiß nicht, wie wir spielen hatte.
Genau, aber eben jetzt soll er eben die Bayern angreifen und wir reden von einer Mannschaft, die im Champions League Halbfinale waren. Und da weiß ich eben nicht, ob jemand, der das bisher bei solchen Fahrstuhlvereinen gemacht hat, plus Mainz als Mittelfeldmannschaft, ob der das Leipzig der Richtige ist. Also die Probleme hat nicht nur Bayern zurzeit, sondern auch in Leipzig muss Max Eberl auch beweisen, was geht, der im Winter auch nichts gemacht hat, obwohl als er kam schon Kunku verletzt war, Timo Werner verletzt war und dann noch Olmo nach einer Woche seiner Amtszeit dazu kam und sich verletzte. Also und es wurde nichts getan, es ist kein einziger Neuzugang im Winter gekommen und da sind auch die beiden jetzt mächtig gefordert, zu zeigen, dass sie was können. Also da gebe ich Klaus recht, das wird gerade bei den Spitzenvereinen ein mega spannender Transfersommer.
Ich glaube, ich bin anderer Meinung als der Klaus, ich glaube, die Schere wird wieder aufgehen. Jörg, was glaubst du? Ich glaube, die Bayern werden so einkaufen, wie kein anderer Verein einkaufen kann, wie damals, wo Hoeneß gesagt hat, sie haben sich überlegt, ob sie Klose oder Luca Toni holen, dann haben sie halt einfach beide geholt. Und der Klose hat Luca Toni von seinen 25 Toren 23 so aufgelegt, dass auch Jörg, Sebastian oder ich die reingeschossen hätten. Ein bisschen überspitzt gesagt. Wie ist deine Prognose? Ich weiß, wir haben keine Glaskugel hier, aber was siehst du für diesen Sommer?
Also, dass sich die Bayern verstärken werden, das ist ja kein Geheimnis. Wen weiß ich natürlich auch nicht. Das einzige Problem ist natürlich, dass die Preise für richtig gute Spieler, die sie suchen, so hoch sind, dass selbst der FC Bayern an seine Grenzen irgendwann stoßen wird. Das berühmte Festgeldkonto ist bei den Preisen, die jetzt ein Stürmer, den sie ja unbedingt suchen, einen Mittelstürmer, wird sehr schnell aufgebraucht sein. Dann gibt es vielleicht einen Spieler oder zwei Spieler, aber nicht mehr vier oder fünf auf höchstem Niveau, die sie verpflichten können, weil die Preise einfach zu hoch geworden sind. Weil sie im Wettbewerb stehen mit Madrid, mit selbst Barcelona kauft ja einer, obwohl die eine Milliarde Schulden haben. Von den Engländern brauchen wir gar nicht reden, die holen sich eh die besten Spieler. Also die werden sich verstärken. Die Frage wird sein, wie viel gute Jungs sie überhaupt kriegen für die Kohle, die sie ausgeben können und wollen.
Ein Gedanke vielleicht noch, in den Jahren von Uli Hoeneß, seinen besten Jahren, ist Bayern noch immer dadurch stark geworden, dass sie halt von Dortmund aus Leverkusen die besten Spieler weggekauft haben. Aber jetzt gibt's ja weder bei Dortmund, finde ich zumindest, wenn Bellingham nicht mehr da ist, es gibt dann nicht mehr diesen einen Spieler. Es gibt nicht mehr den Lewandowski, den du wegkaufen kannst, oder damals in Leverkusen, wo du halt den Ballack dann nimmst. Oder wie hieß er, der Brasilianer Sergio...
Paulo Sergio.
Ja, also es gibt nicht mehr diese Überraschung.
Leverkusen hatte ja früher ganz viele gute Spieler, die sag mal, in ganz Europa hätten unterkommen können und Bayern sich die geholt hat. Aber das gibt's natürlich nicht mehr. Leverkusen setzt auch auf Jugendspieler. Also das liegt eben daran an dieser, ich komme immer wieder darauf zurück, weil es einfach auch das bestimmende Thema der Liga ist, diese riesen Kosten, die man hat, wenn man gute Spieler verpflichtet. Allein die Anschaffungskosten, die Unterhaltskosten, wir reden jetzt zwar nicht von einem Auto, aber so ein Spieler verdient ja wahnsinnig viel Geld und das muss ja irgendwer bezahlen. Und deswegen haben es auch die Bayern schwerer, sich jetzt ganz sag mal, breit auf höchstem Niveau zu verstärken.
Deshalb wird Harry Kane auch nicht kommen. So, mit Sebastian haben wir dann noch was im Radsport vor. Aber Jörg, du bist auch ein ausgewiesener, nicht nur Tennisexperte, sondern selbst auch Tennisspieler. Du wirst uns verlassen morgen schon. Nach den Eindrücken der ersten Tage, wenn du jetzt dein gesamtes Hab und Gut, was viel ist, wie mir mir vertrauenswürdige Quellen sagen. Ja. Auf wen würdest du nach den Eindrücken, wir haben jetzt ein paar Zweitrundenspiele gesehen, aber meistens nur Erstrundenspiele. Gibt schon irgendjemand, wo du sagst, fang mal so an, dem traue ich es nicht zu. Von den wirklich größeren Favoriten, lass es mal Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Zverev, Medvedev ist raus, Rune, Rublev, Ruza.
Also ich würde andersrum sagen, Djokovic ist sowas von solide und gut und also das wäre meine Nummer 1. Alcaraz, Rune vielleicht, aber wahrscheinlich noch nicht. Ich würde mich auf Djokovic festlegen, weil er einfach die Erfahrung mitbringt, weil er total fit ist, weil er total fokussiert ist, weil er es schafft, wie in seinem ersten Spiel, wenn er den Punkt machen wollte, hat er den gemacht, um die Sätze schnell zu beenden, um Kraft zu sparen. All das kriegt er hin auf dem hohen Niveau und das spricht für mich dafür, dass er der Top-Favorit, also er ist aus meiner Sicht der Top-Favorit und ich glaube auch, er wird am Ende durchkommen.
Wir sehen hier auch ein Service-Radio. Jörg, du wirst am Samstag in der Regionalliga Ü50 aufschlagen. Wo können dich unsere vielen, vielen Fans am Samstag sehen?
Ich muss ein bisschen lachen, weil Herren 50 interessiert ja normalerweise keinen Menschen. Falls es doch jemand interessieren sollte, was ich nicht glaube, wäre ich in Hörstel. Das ist in Ostwestfalen ein ganz kleiner Club, aber mit sehr guten Spielern, ehemaligen ATP-Profis. Da spielen gleich 4 an der Zahl. Und
also Moment, bei euch ist Thomas Muster genannt, habe ich das mitgekriegt?
Der spielt bei Quelle Bielefeld, gegen den spielen wir aber erst am letzten Spieltag. Und Goran Ivanisevic, Thomas Muster, Thomas Kabel, Paul Haarhus und die spielen da alle in einer Mannschaft. Da könnte man auch zugucken kommen, richtig.
Das machen wir. Pause.
Hallo, hier ist die Dorothea Viere und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 612, Sebastian Kaiser immer noch am Start hier im Pressezentrum in Roland-Garros. Man hört es ja im Hintergrund, immer wieder schlagen Türen auf und ein. Primoz Roglic, dieses Zeitfahren am Samstag, wir haben ja multigetasket hier. Ich habe noch ein bisschen Formel-1-Training angeschaut, was dich weniger interessiert, aber es war dieses Bergzeitfahren, wo Roglic Geraint Thomas schon überholt hatte, wo er dann einen Defekt hat und wir schon wieder dachten, ach du Scheiße, dann hat er es doch gewonnen. Warte mal, wer war im Simon Hering, unser Schweizer Freund war im Lager von Geraint Thomas, aber ich finde, da hat Sport dann schon eine gewisse Gerechtigkeit, dass der Roglic das noch gewonnen hat. Wie beurteilst du den Giro 2023?
Ja, wie gesagt, wir hatten schon mal vor 2 Wochen oder so drüber gesprochen nach den ersten Tagen, wo es diese vielen Corona-Ausfälle gab. Also ich glaube, dass sich da der Giro einen Bärendienst erwiesen hat, indem er hat testen lassen und in den ersten Tagen, keine Ahnung, 30 Leute raus sind wegen Corona. Unter anderem auch Evenepoel im rosa Trikot des Gesamtführenden. Und noch einige andere Favoriten, die dann auf einmal nicht mehr dabei waren. Und dann scheint der Giro die Bremse reingehauen zu haben irgendwo.
Plötzlich keine Tests mehr
irgendwie, so hat es den Anschein. Und plötzlich war niemand mehr positiv und plötzlich konnten dann alle 2 Wochen lang durchfahren. Was in der ersten Woche nicht, also das passt alles nicht zusammen, aber die wären wahrscheinlich am Ende nur zu 5 angekommen in Rom und mit einem Sieger, den noch kein Mensch vorher gehört hat und das wollte man glaube ich auch finden, also ganz komischer Giro, sie haben es dann irgendwie noch gerettet mit einem Sieger, der tatsächlich auch einen großen Namen hat, der schon die Vuelta ein paar Mal gewonnen hat und bei der Tour de France schon 2 Mal ganz knapp gescheitert ist und da auch viel Pech hatte mit Stürzen und aufgeschlagen von oben bis unten. Also wenn man es einem gönnt, dann ist es Primoz Roglic, weil der im Moment auch derjenige ist, mit Geraint Thomas übrigens zusammen, die über 30 sind und die dann mit diesen Jungspunden, die über 10 Jahre jünger sind, Vingegaard und Pogacar, wirklich gut mithalten können und eben auch nur solche Rennen gewinnen können. Und das war im Grunde genommen die Quintessenz des Giro, dass es möglich ist, auch im hohen Alter Topleistung zu bringen, weil Thomas und Roglic waren, als alle noch im Wettbewerb waren, schon ganz vorne mit dabei. Und als dann die Favoriten raus waren, waren sie auch noch mit dabei und haben das dann unter sich ausgemacht. Und insofern, nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, aber ich hätte liebend gern gesehen, wie Evenepoel performt hätte die 3 Wochen. Das ist für mich eigentlich der größte, jetzt übertrieben gesagt, Schmerz, dass ich das nicht sehen konnte, dass Evenepoel das Ding oder wie Evenepoel das Ding zu Ende bringt.
Erwartest du oder weiß man schon, wird Evenepoel die Tour fahren jetzt?
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, da er zeitig hier raus war. Das wird ja oft gemacht, dass wenn Leute beim Giro, warum auch immer, zeitig aussteigen, dass sie dann noch für die Tour nachnominiert werden. Ich gehe jetzt felsenfest davon aus, dass Evenepoel die Tour fahren wird. Also alles andere wäre für mich enttäuschend und wüsste ich jetzt auch nicht, warum er das nicht machen sollte. Also er hat jetzt ja nur 4-5 Tage Giro gehabt. Also da gehe ich felsenfest davon aus, dass er die Tour fährt.
Jetzt habe ich natürlich nicht alles geschaut, aber ich habe bei 2-3 Tage bei Eurosport mal reingeschaut, auch mit Kommentar. Und da war natürlich gerade diese eine Etappe, die über den San Bernardino hätte gehen sollen, die, glaube ich, 176 Kilometer war. Und am Ende waren es dann 76 oder so ähnlich, also ungefähr in der Dreh herum. Und da wurde natürlich schon auch, und das ist sicherlich kein neuer Gedanke, aber du bist im Radsport ja viel tiefer drin, die Idee wieder aufgeworfen, Giro und Vuelta zu switchen, so Jahr für Jahr. So einmal ist die im Frühjahr, und das wäre dann, würde natürlich heißen, dass dann die Vuelta zum Beispiel zweimal innerhalb von 8 Monaten wäre. Aber ist das ein Gedanke, der in der Radsportszene präsent ist? Ist das realistisch?
Glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Weil da müssten ja die, also im Mai ist der Giro und dann wäre der aber im Ende September schon wieder.
Stimmt, im selben
nicht,
Jahr.
Ja, nicht durchzuführen. Also,
Gedanke, stimmt, so rum ist ja richtiger. Ja, weil das ist,
keine Chance. Das ist also für eine dreiwöchige Rundfahrt, das ist so ein ungeheurer Organisationsaufwand, selbst im Ende August, Anfang September die Vuelta zu machen und dann im Mai schon wieder. Du müsstest dann im Winter die Straßen alle abfahren auch. Und also das wird nicht funktionieren. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden das schon deswegen so lassen, weil du eben wirklich auch dieses Jahr Vorbereitungszeit brauchst. Und man darf auch nicht vergessen, all diese Rundfahrten, die gibt es jetzt auch für Frauen, die von derselben Organisation dann jeweils auch organisiert werden. So der Giro der Frauen ist parallel zur Tour de France der Männer. Und wenn der Giro der Frauen dann zu Ende ist, beginnt nach der letzten Etappe der Tour de France der Männer, beginnt gleich die Tour de France der Frauen, praktisch am Finaltag der Männer. Und das zu organisieren und dann zwei Rennen innerhalb von 3 Monaten zweimal mit diesem Aufwand, mit diesem riesen Ding Tour de France, keine Chance. Also das ist, ich glaube, ich da eher wird, weil wir da heute ja schon waren bei dem Thema, Heidenheim irgendwann deutscher Meister, als dass wir das erleben, dass der Giro und die Vuelta im jährlichen Abstand ihre Austragungszeiten wechseln.
Wir kommen gleich nochmal zurück zum Giro. Ich erinnere mich wieder an Lennart Kemner. Aber ganz generell, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder ob ich es nur irgendwo gehört habe, die Art und Weise, wie die Tour de France organisiert ist, ist mit jener, wie der Giro organisiert ist oder die Vuelta zu vergleichen oder nicht? Also von der Größe her, für die Teams, auch für die Presse, die dabei ist.
Ja, die Vuelta und die Tour de France werden ja von derselben Organisation organisiert.
Von der ASO?
Von der ASO, genau. Der Giro nicht. Es ist natürlich von den Rennen her, weil es eben diese 3 Grand Tours sind, so wie es beim Tennis 4 Grand Slam gibt es hier 3 Grand Tours, sind die in einigen Punkten gleich. Das heißt, du hast 22 Mannschaften, du hast alle World Tour Teams, die fahren müssen, und dann hat der Veranstalter die Möglichkeit, Wildcards zu vergeben. So, also die Größe des Fahrerfeldes mit 8 Fahrern pro Mannschaft ist bei allen 3 gleich. So. Und von der Größe her des Medienaufkommens, das können die natürlich jetzt weniger beeinflussen, ist natürlich die Tour de France ein Apparat, ein Koloss, der um das, ja, ich weiß gar nicht, wie vielfache größer ist als Vuelta. Wenn man in das Vuelta-Pressezentrum reinkommt, da müsste man, glaube ich, suchen, ob man da noch einen Kollegen findet. Das wird schwierig. Das ist beim Giro d'Italia nicht ganz so schlimm. Da sind schon Journalisten da, aber auch kein Vergleich zu dem Medienaufkommen, was bei der Tour de France ist. Und der Tross an sich, von dem, was als Begleitung der Teams direkt ist, ist bei allen 3 gleich. Das ist klar, ne? Kleiner ist der Journalistentross, weil bei Vuelta und Giro ja viele auch nur partiell kommen, ein paar Tage und dann wieder abhauen. Ansonsten ist das halt auch von der Werbekarawane, das ist natürlich bei der Tour de France auch nochmal ein ganz anderes Ding, rein von der Wirkung halt auch, ne? Das kann man mit Vuelta und Giro nicht vergleichen. Sportlich gesehen sagen viele, viele Radprofis, die alles schon gefahren sind, ist es so, dass tatsächlich der Giro die schwierigste Rundfahrt ist. die anspruchsvollste Rundfahrt ist und die Tour de France halt vom Mythos lebt, von der Bedeutung des Rennens lebt. Sie liegt im Sommer, wo auch viele Touristen nach Frankreich kommen, ein wunderschönes Land, wunderschöne Landschaft und sich da an die Straße stellen, da campieren und so. Das ist natürlich weder im Spätsommer, wenn überall die Schule schon wieder läuft, oder im Frühjahr, wenn die Schule noch läuft.
Und wenn beim Schnee auf dem Berg ist, ja.
Das ist
wenn,
genau. Und da ist das halt sehr schwierig, demzufolge von den Rahmenbedingungen her, passt das bei der Tour de France eben alles am besten zusammen. Und deswegen ist die Tour auch, die Tour und der Giro, auch wenn er eben anspruchsvoller ist in vielen Jahren als die Tour, eben trotzdem nur die zweitwichtigste Rundfahrt.
Lennart Kemner.
War ja als einer der beiden Co-Kapitäne zum
Vlasov war der andere, oder?
Giro, zum Giro gefahren. Vlasov war dann, glaube ich, auch zeitig raus. Und Lennart Kemner hat eine Top-10-Platzierung erreicht. Das war, glaube ich, das Minimalziel. Eigentlich war schon das Thema, das Podium anzugreifen, das wurde dann wiederum deutlich verfehlt. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass er den Giro, die Tour de France fahren wird, weil eben doch jetzt diese 3 Wochen Italien ihm mächtig in den Kleidern hängen werden. Ich kann es nur immer wiederholen. Ich wäre von vornherein mit ihm auf Tour de France gegangen. Lennart Kemner ist keiner für den Giro, selbst wenn da was kommen sollte. Wenn er den gewonnen hätte, dann wäre mal da hier ein Artikel drin gewesen. Ich glaube, das ist auch in der Gemengelage, in der Giro stattfindet, mit Finale, Fußball-Bundesliga, DFB-Pokalfinale. Selbst wir merken es ja hier beim Tennis in Paris, dass das eine untergeordnete Rolle zurzeit spielt. Was da alles ist, da ist er, glaube ich, tatsächlich mit der Aufmerksamkeit in der Sommerpause auch besser aufgehoben, wenn er dort fahren würde bei der Tour de France. Und wie gesagt, wir haben es ja eben schon gesagt, von der Bedeutung her ist natürlich ein Etappensieg bei der Tour de France bedeutsamer als das Podium in der Gesamtwertung beim Giro d'Italia. Nicht der Gesamtsieg, aber das Podium. Da hat er, glaube ich, hier bei einem Tour-Etappensieg viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn er am Ende das Giro nach 3 Wochen Dritter werden würde, was natürlich eine viel größere Leistung ist als ein Etappensieg, aber in der Außenwahrnehmung ist es halt andersrum.
So, einen habe ich noch, weil ich es nicht weiß, aber wer wird dann Kapitän bei Bora Hansgrohe bei der Tour sein? Wilco Kellermann,
Jay Hindley werden Sie zum Kapitän machen, das glaube ich jetzt, da Lennart Kemner, die den Giro beendet hat, glaube ich, dass Jay Hindley auch tatsächlich der Kapitän sein wird. Die Gelehrten streiten sich noch, ob Emanuel Buchmann fahren darf oder nicht fahren darf. Wenn er fahren darf, glaube ich, dass er auch der Co-Kapitän sein kann. Viele Kollegen glauben nicht dran, dass er fährt. Muss man sehen. Wenn er nicht fährt, frage ich mich allerdings, warum ist er dann dieses Jahr noch bei Bora Hansgrohe, weil den jetzt warten zu lassen, bis er Ende September die Vuelta fährt, das kann, glaube ich, nicht das Saisonziel gewesen sein. Also ich gehe für mich noch davon aus, vielleicht liege ich auch völlig falsch, keine Ahnung, ich gehe davon aus eigentlich, dass Emanuel Buchmann zur Tour de France fährt. Ansonsten ist er, glaube ich, schneller weg, als man die Kurzform seines Vornamens buchstabieren kann. Also dann glaube ich, dass er in der nächsten Saison woanders fahren wird. Keine Ahnung wo, aber dann wird er, glaube ich, nicht mehr bei Bora Hansgrohe fahren.
Tja, über die Tour sprechen wir später, zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht in Wimbledon. Danke, Sebastian. Kurze Pause, Big Show 612.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's mit der Big Show 612. Nur ein kleines Visual. Ich sitze jetzt hier am Center Court, sehe gerade, wie heißt er nochmal? Giulio Zagieri gegen Kaspar Rüth, aber viel wichtiger in der Leitung sind zum einen, er ist zurück aus Oschersleben, zurück in Bremen, Eddie Milke. Hi, Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Ist nur ein kurzer Aufwand. Geht heute direkt weiter nach München, denn die Formel E steht am Wochenende.
Und ja, darüber sprechen wir dann.
Ja, ich grüße dich. Im Hintergrund muss ich sagen, es ist gut, dass du dich um Tennis kümmerst und nicht um Motorsport, das sonst können Eddie und ich und die Zuhörer, Eddie, glaube ich,
dieses Wochenende, wer dir auf Social Media folgt, ich hatte den Eindruck, du bist mehr im Auto gesessen als hinter dem Mikrofon. Wie war es wirklich?
Das stimmt nicht ganz. Also ich habe ein bisschen im Auto gesessen, ja. Vor allen Dingen bin ich bei dem neuen Schaeffler Innovations DTM Taxi. Das ist ein Audi GT2 mit 640 PS bei Mike Rockenfeller mal eine Viertelstunde mitgefahren und habe mal wieder gemerkt, wie anstrengend das doch ist. Also wenn das schon als Beifahrer anstrengend ist, dann muss es als Fahrer auch anstrengend sein. Nein, der Fokus lag natürlich auf unseren Übertragungen und also von daher habe ich schon mehr hinterm Mikro gesessen als hinterm Lenkrad und war aber trotzdem ein tolles Erlebnis und war vor allen Dingen schön, das volle Fahrerlager mal wieder zu sehen, die vielen Fans vor Ort zu haben. Das war wirklich ein rundum gelungenes Wochenende mit prima Wetter.
Ja, fahren wir gleich mal beim ersten Rennen an. Moment, ich habe jetzt das zweite Rennen. Das erste Rennen aufgerufen, The Voice. Ehrlicherweise, Frank Pereira sagt mir gar nichts. Ich möchte sogar sagen, das ganze Podium sagt mir gar nichts. Gehen wir mal auf das erste Rennen ein. Bitte.
Also der Frank Pereira ist ein absoluter Spitzenmann, das wissen wir seit Jahren, aber das ist natürlich eher nur für Insider. In Deutschland auch nicht so bekannt, klar, fährt jetzt zum ersten Mal DTM mit dem Lamborghini. Dass die kurz sortiert sind, haben wir im letzten Jahr mit dem Grasser Auto ja auch schon gesehen, als tatsächlich Mirko Bortolotti von Anfang an mitgefahren ist. Ich fand auch, so wie Eddie gerade sagt, es war ein rundum gelungenes Auftaktwochenende, relativ spät, wegen der späten Übernahme des Dachverbandes, also ITR ist nicht mehr, Gerhard Berger ist nicht mehr, sondern der ADAC. Und ich fand, es ist eine tolle Mischung. Tatsächlich, obwohl sie nur wenige Monate Zeit hatten, sie haben im Reglement ein bisschen kleine Dinge verändert. Das war alles richtig, hat alles gut funktioniert. Sie haben ein internationales Starterfeld. Die BOP war kaum Diskussion, nur ein bisschen bei Mercedes, aber das ist im Grunde ein sehr gutes Zeichen, wenn da nicht aufgejault wird und viel hinter den Kulissen gestritten wird. Die Atmosphäre war sehr relaxed, entspannt. Oschersleben nach 7 Jahren wieder dabei in der DTM, dringend notwendig. Wir haben es gesehen, 35.000 Zuschauer, wer weiß, wie eng Oschersleben ist und wie wenig Plätze es gibt. Trotz Zusatztribüne, also wirklich volles Haus, super Atmosphäre. Und ich fand es eine gute Mischung zwischen Top-Sport und wirklich heftigen Duellen auf der Piste und der lockeren Atmosphäre im Fahrerlager. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Also es war ein Auftakt nach Maß. Und Pereira hatte den ersten Sieg im ersten Tag absolut dringend verdient. Der Mann auf Platz 2 sagt dir wenig, ist allerdings ein Deutscher, Tim Heinemann, der am Sonntag das ja nachlegen konnte und der erste Tabellenführer ist. Und das ist insofern ein ganz besonderer Fahrer, denn der kommt tatsächlich aus Simracing. Also der hatte nicht das Geld, tatsächlich so große Motorsportkarriere zu machen. Ist Go-Kart gefahren und dann musste er sich mit Computerspielen, professionellen Motorsport-Computerspielen, aber über Wasser halten und hat da offenbar eine ganze Menge gelernt. Wir hatten vor ein paar Jahren Nissan und Sony PlayStation auch schon mal so etwas, wo die besten Simracer der Welt tatsächlich ein richtiges Cockpit bekommen haben. Einer hat dann sogar mal die LMP2-Klasse beim 24 Stunden in Le Mans gewonnen. Also wir haben schon gesehen, man kann auch am Computer eine Menge lernen. Allerdings der Wechsel in die Praxis ist Eddie, dem Tim Heinemann, nun wirklich eindrucksvoll gelungen.
Ja, definitiv. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon ein bisschen länger als Rennfahrer. Also er ist jetzt, glaube ich, im 5. Jahr als Rennfahrer. Genau. Hat 2-mal die DTM Trophy gewonnen. Und das muss eigentlich auch für die Zukunft so ein bisschen der Fingerzeig sein über die GT4-Autos, die ja auch im Rahmen der DTM fahren. Junge Leute ausbilden, vielleicht im BMW M2 Cup anfangen, dann GT4 und dann DTM. Tim Heinemann hat gezeigt am Wochenende und das macht für alles, was da in Sachen Nachwuchs in Zukunft kommt, wirklich richtig, richtig gut. Der junge Mann ist 25, lebt in Essen und arbeitet im normalen Berufsalltag als Industriekaufmann bei KW, Autozulieferer und Fahrwerkszulieferer. Also der hat einen ganz normalen Job, ist Industriekaufmann und fährt dann aber eben in Richtung Tabellenspitze der DTM am ersten Wochenende mit 2 zweiten Plätzen. Also sensationell, muss man wirklich sagen. Das ist dann zum Beispiel was ganz anderes als der vielleicht für viele überraschende Dritte am Samstag, Jack Aitken. Ja, der ist schon mal Formel 1 Rennen gefahren. Zwar als Ersatzmann, aber der war schon mal Formel 1 Fahrer. Also das ist ein ganz anderes Kaliber. Ja, und Frank Pereira, noch ein Satz dazu zwischendurch, ist der Älteste im Feld.
39 Jahre mittlerweile. Der hat sich früher zu Kartzeiten mit meinem Experten Mike Rockenfeller immer heftig duelliert. Ist viele, viele Jahre im GT-Sport und in allen möglichen Kategorien unterwegs gewesen, hat dann aber zwischendurch auch schon mal für 2 Jahre seine Karriere beendet und ist jetzt als Lamborghini-Werksfahrer zurück bei SSR Performance, die Mannschaft aus München, die das ja ohnehin verdient hat, die den Wechsel gewagt hat von Porsche zu Lamborghini. Also da gab es so viele Geschichten für mich als Kommentator zu erzählen, das war echt irre. Da reichte die viele Sendezeit kaum aus, aber wir haben ja auch bald schon wieder das nächste Rennen, was ansteht in Sandford, auf der Formel-1-Strecke. Da werden wir dann weitermachen mit dem Storytelling. Ja, und die können gerne so weitermachen. Sonntag dann gleich die nächste tolle Geschichte. Ja, der Mann ist Mitte 30, ist aber ja in GT3-Kreisen kein Unbekannter, weil er ADAC GT Masters schon gewonnen hat, weil er dort Rennsiege gefeiert hat. Christian Engelhardt, im zweiten Talksport-Porsche, Teamkollege von Tim Heinemann, also Talksport, das Team des Wochenendes, die ja auch neu in der DTM sind als Team, das war dann wirklich das nächste Doppelsieg dann mit Christian Engelhardt auf 1 und Tim Heinemann auf der 2. Viel mehr geht dann natürlich nicht für so eine Mannschaft, die neu einsteigt in die DTM und den großen, etablierten, bekannten Teams mal eben eine lange Nase zeigt. Allerdings müssen wir auch sagen, begünstigt durch eine Strafe an den Grello, an Thomas Breining im Mansell Porsche. Da hat ein Mechaniker das Rad nicht richtig festgehalten vor dem Pflichtboxenstopp. Ja, diese Regel halte ich für diskussionswürdig. Also Thomas Breining wäre ansonsten nämlich im zweiten Rennen nicht zu knacken gewesen. Das sind alles die Geschichten gewesen, die das letzte Wochenende gebracht hat. Schön war, dass auf jeden Fall eine Menge...
Zwischenfrage. Bevor wir zu euren Favoriten, ich glaube, es war Shelton van der Linde und es war Lukas Auer, dazu kommen wir gleich, aber du weißt, wenn du sagst, ein Sim-Fahrer. Jetzt, wenn von unseren Hörern da draußen jemand 3,50 Euro auf der Seite hat, wie kann man sich sowas privat überhaupt kaufen? Kann man sich privat irgendeine Simulation kaufen, dass ich sage, es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Formel-1-Strecke. Ich sitze dann auf einem Fake-Auto und fahre wirklich so mit einem Lenkrad in der Hand. Ich schalte am Lenkrad. Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, wie viel Euro muss ich da abdrücken?
Kommt darauf an, wie realistisch es sein soll, aber es gibt für kleines Geld eine ganze Menge Möglichkeiten. Zunächst mal nicht unbedingt mit einem echten Lenkrad, sondern du kannst es dann am Computer tatsächlich machen. Tatsächlich mit der Maus, so fängst du vielleicht mal an. Da kostet es im Grunde gar nichts, es sei denn eine monatliche kleine Gebühr. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber klar, der nächste Schritt wäre dann, dass du dir eben tatsächlich auch ein Lenkrad holst, plus auch Pedale. Dann sind wir so bei, ich würde sagen, 1.600 bis 2.600 Euro. Da wird es dann schon sehr professionell. Ich meine, wir haben ja auch aufgrund des Kostendrucks im Motorsport insgesamt, nicht nur in der Formel 1, tatsächlich im Grunde diese Simulationswerkzeuge werden wichtiger und wichtiger. Wir haben es hier oft bei Sportrad und lieber Jens immer wieder auch schon gesagt. Und dass das tatsächlich sehr realistisch sein kann für relativ kleines Geld. Das haben viele Teams eben in den unterschiedlichsten Klassen, national und international, auch schon erlebt. Und insofern ist da es wahnsinnig wichtig geworden, dass du nämlich Testfahrten, Riesenausgaben für Testfahrten, wenn du eine Rennstrecke mieten musst, du musst deinen Transporter dahin fahren, du musst die Mechaniker bezahlen. Man kann eine Menge Dinge heutzutage schon, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, aber mit den Computern kannst du wirklich schon sehr gut simulieren. Und Eddie wird das unter anderem bestätigen können, auch in der Formel E. Das Konzept dort ist ja, dass man nicht ausführliche Testfahrten hat, dass es ein respektive Zweitagesveranstaltungen sind. Und ohne gute Simulationswerkzeuge wäre die Formel E bei weitem nicht so spannend, wie sie aktuell ist.
Ja, absolut. Die Formel E ist da das beste Beispiel für. Zum einen, weil die Testfahrten ja extrem limitiert sind in der Formel E. Also man kann dann eben nicht mit Realbedingungen mal eben irgendwo auf eine Strecke gehen. Das ist vom Reglement her vorgeschrieben, dass das sehr, sehr eng und sehr, sehr limitiert ist, um eben die Kosten niedrig zu halten. Ja, und jedes Formel-E-Team, selbst als privates Team, ab Cupra, hat sich ja für diese Saison extra in Kempten im Allgäu einen eigenen Simulator gebaut, der der Wirklichkeit schon sehr, sehr nahe kommt. Ich durfte das neulich mal ausprobieren und durfte den Formel-E-Kurs in Berlin-Tempelhof in diesem Simulator fahren. Lenkkräfte und alles, was die Strecke da so mit sich bringt, auch in Sachen Bodenwellen, das ist sehr, sehr realistisch. Und das haben die Formel-E-Fahrer auch wieder tagelang mit den Ingenieuren zusammen, mit den jeweiligen Renningenieuren, vor diesem Formel-E-Wochenende in Jakarta durchgeführt. So Zwar ist es die gleiche Strecke in Jakarta wie im letzten Jahr, aber das ist eine Besonderheit, diese Strecke. Das ist nicht ein normaler Stadtkurs, wo man irgendwelche öffentlichen Straßen sperrt, sondern man hat diese Rennstrecke im Norden Jakartas, direkt an der Küste, extra gebaut für die Formel E, um diesen Stadtteil auch ein bisschen wiederzubeleben als Naherholungsziel mit Vergnügungspark-ähnlichen Aufbauten, aber eben auch mit dieser Rennstrecke. Also das ist eine ungewöhnliche Rennstrecke, die wirklich extra für die Formel E gebaut worden ist, 2,3 Kilometer lang, 18 Kurven. Ja, und die saßen alle, alle Formel E-Fahrer, alle 22 saßen in den letzten Wochen, denn Monaco ist ja auch schon wieder fast 4 Wochen her, im Simulator und zwar nicht nur einen Tag, sondern wirklich tagelang teilweise, um eben halt auch die äußeren Bedingungen, alles, was da auf sie eintreffen wird, in Sachen Hitze, in Sachen tropischer Regenfälle vielleicht zu simulieren, so gut es eben geht, um dann vorbereitet zu sein.
Okay, das stelle ich mir aber großartig vor, bei einem Wohnzimmer. Ich simuliere auch den tropischen Regenfall. Ich sitze dort und plötzlich irgendwie schüttet es auf mir runter. Okay, ist ein schönes Visual. Ja, ganz schnell noch. Also Lukas Auer, The Voice, fangen wir mit dem vielleicht mal an. Platz 16 und Platz 10, wenn ich es richtig gesehen habe, ist dein Favorit. Und Sheldon van der Linde fliegt am Samstag raus, wird am Sonntag 11. Ist irgendwas schon, ist es zu früh, um in Teeblättern zu lesen?
Ja, auf jeden Fall. Aber andererseits muss man auch sagen, Lukas Auer, wissen wir, das hat man auch angesprochen, schon ist ja beim 24-Stunden-Rennen von Daytona schwer verunglückt und hatte da ordentliche Verletzungen an der Wirbelsäule. Er ist wieder fit, gar keine Frage, aber er hat natürlich jetzt ein bisschen Rückstand. Das ist überhaupt gar kein Thema. Man muss auch sagen, am Sonntag in Oschersleben hat man einen 4-fach-Porsche-Sieg. Es ist sicherlich ein bisschen diskussionswürdig, was da hinter den Kulissen passiert ist. Man hat jetzt von der SRO, also der Stefan Rattel-Organisation, die Balance of Performance. Das ist die Organisation, die weltweit im Grunde alle wesentlichen GT3-Rennserien organisiert, die deswegen unglaublich viel Daten haben und die verschiedenen Autokonzepte ausbalancieren. Wenn es tatsächlich einen Hersteller gegeben hat, der am Wochenende in Oschersleben, das ist aber natürlich auch streckenspezifisch und Oschersleben ist sehr eigen, hat einen sehr eigenen Rhythmus und eigene Anforderungen. Wenn es einen Hersteller gab, der zu Recht vielleicht ein bisschen hätte jammern können, das haben sie offiziell nicht gemacht, aber paar Töne haben wir schon gehört, dann war das tatsächlich Mercedes. Die hatten schon einen Nachteil. Das wird Eddie bestätigen können. Wir haben es ja auch in den Qualifikationsrennen 1 und 2 gesehen, also in den beiden Qualifyings. Mercedes hatte da keine richtige Chance mitzumischen. Das wird sich bei den nächsten Rennstrecken in Sandford dann wieder etwas anders anfühlen, bin ich sicher. Es ist auch noch kein großes Fass aufgemacht worden. Es ist Beginn der Saison. Aber schön, dass wir 2 neue Siege haben. Und schön, dass einige der Stars, eben auch Sheldon als Titelverteidiger, zunächst mal kleinere Brötchen essen muss. Ich bin aber sicher, Sheldon wird kommen. Kelvin van der Linde ist einer der Favoriten, ganz ehrlich auch. Auch die Audi werden bald stärker sein. Und Lukas Auer, glaube ich, wird auch noch seine Zeit kommen.
Ja, das glaube ich auch. Im Übrigen glaube ich, dass ich
letzte Woche... Ah, Kelvin. Okay, Kelvin. Okay, gut, dann war es
Kelvin. ...gesagt habe, Kelvin van der Linde und nicht Sheldon van der Linde, glaube ich. Aber der hat genauso mit Rosinen gehandelt, weil dem Abt Audi ist nämlich die Antriebswelle kaputt gegangen am Sonntag im zweiten Rennen. Im ersten Rennen war es noch okay, da war er in den Top 10. Es gibt ja jetzt in diesem Jahr, auch das ist eine große Neuerung, Punkte bis hin zu Platz 15. Aber um nochmal auf die BOP zu kommen, ich persönlich bin der Meinung, wenn man, und das hatten wir ja teilweise in den Trainingssitzungen, von 27 Fahrern, 26 Fahrer in 0,9 Sekunden hat, dann muss man meiner Meinung nach nicht allzu viel über die Balance of Performance reden. Dann scheint das irgendwie halbwegs okay zu sein, wie die Autos da eingestuft sind. Denn das hat man noch nie. 26 Fahrzeuge von 27 innerhalb von 0,9 Sekunden. Das zeigt die Ausgeglichenheit der DTM. Das zeigt aber auch, dass es auf jedes einzelne Ergebnis und vielleicht am Ende auf jedes einzelne Pünktchen ankommen wird. Also Konstanz ist da gefragt. Das wird, glaube ich, die Meisterschaft werden. Den Speed haben irgendwie alle. Ich wiederhole nochmal. 26 Autos innerhalb von 0,9 Sekunden. Welche andere Rennserie?
Na, vielleicht die MotoGP.
Die Formel E vielleicht noch so ein bisschen. Aber dann fällt mir nicht mehr alles in die Hand.
Ja, und die Indycars. Aber das ist ganz anders. Das ist MotoGP und Indycar. Aber das kann man nicht vergleichen. Eine ist 2 Räder, die Königsklasse dort. Das andere ist eine Rennserie, die jetzt am vergangenen Wochenende in die 500 hatte als Saisonhöhepunkt. Also auf Ovalen ist natürlich die
Abstände. Der Voice, magst du schnell was zu Indy 500 sagen? Ich bin ja in Paris, ich habe festgestellt, es war das Indy 500. Was haben wir versäumt?
Es war wieder ein extrem spektakuläres Rennen, größte Eintagesveranstaltung der Welt mit 330.000 bezahlten, also Zuschauern, die bezahlt haben. Es war wieder American Dream und das greatest spectacle in Racing, kann man sagen, mit drei Rotlichtphasen, spektakuläre Unfälle auch wieder. Gott sei Dank ist nichts passiert. Einer, Kyle Wood, hat tatsächlich im Andretti-Auto ist Einschlag mit 80 G, ihm ist aber nichts passiert. Das zeigt, dass da ja auch, wenn du so willst, die amerikanische Version tatsächlich des Sicherheitsbügels über dem Cockpit, der Aeroscreen, gut funktioniert. Das war die 107. Ausgabe. Am Ende hat Roger Penskes Team gewonnen mit Josef Newgarten, ein Mann, der schon zweimal IndyCar-Champion war und jetzt im 12. Anlauf tatsächlich für Roger Penske, der inzwischen, ich habe nochmal nachgeguckt, 87 Jahre alt ist, sogar das Doppel geschafft hat, denn das ist ja dann die NASCAR-Geschichte. Am Montag wurde tatsächlich ein NASCAR-Rennen, das längste NASCAR-Rennen des Jahres nachgeholt in Charlotte, Carolina, 600 Meilen dort. Und dort hat Ryan Blaney gewonnen, auch für Penske. Für Penske ist der dann Jahrzehnte im Motorsport, ist das erste Mal das Doppel, also Indy gewonnen. Das hat er schon, ich glaube, 17 Mal vorher mit seinen Autos geschafft. Aber das Doppel jetzt mit Indy und das längste NASCAR-Rennen, beides zu gewinnen, quasi an einem Wochenende, ist natürlich der Hammer. Es ist Gott sei Dank, wie gesagt, nichts passiert Größeres. Es war ein sehr sauberes Rennen. Die Meisterschaft bleibt extrem spannend. Und es war ein Spektakel mit Rekordschnitt am Ende wieder. Erste Kurve fährst du also rein mit 385. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist immer ein atemberaubender Windschatten hat. Und es ist ein Hochgeschwindigkeitsschachspiel.
Weil 385, immer verrückt. So, Eddie, dann lass uns noch ganz kurz vorausschauen aufs Wochenende. Wann können wir sehen in Jakarta? Und natürlich die Frage, was spricht dafür, dass Pascal Wehrlein dieses Momentum, das er zu Beginn des Jahres gehabt hat, jetzt vielleicht wieder zurückbekommt?
Also dafür spricht vielleicht, dass sie tatsächlich zwischendurch mal ein paar der raren Testtage hatten. Meines Informationsstandes nach war Porsche 2 Tage auf einer Rennstrecke testen. Mit Antonio Felix da Costa und die Konkurrenz, insbesondere ja zum Beispiel die Nissan angetriebenen Fahrzeuge, aber auch im Jaguar im Vergleich zum Saisonstart mit dem jetzt führenden Nick Cassidy, der 20 Punkte Vorsprung hat vor Pascal Wehrlein nach Monaco, die zeigen, dass man in der Formel E auch Entwicklung betreiben kann, dass man Sachen auch finden kann. Und ich halte das Porsche-Team um Florian Motlinger mit den beiden Fahrern Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa für stark genug, jetzt zurückzuschlagen. Jetzt sind sie halt die Jäger. Manchen gefällt das ja sogar ganz gut, der Jäger und nicht der Gejagte zu sein. Das sind 20 Punkte, aber was soll man dazu sagen? Es sind noch 203 Punkte exakt zu vergeben in der restlichen Formel-E-Saison. Das wird also jetzt langsam ernst, aber jetzt muss man dann eben halt performen. Und das traue ich dem Porsche-Werksteam ohne weiteres zu. Auch die Andretti-Mannschaft, weil der ja David Beckmann, André Lotterer, ersetzt wird, weil der am Wochenende schon in Le Mans in Frankreich im Porsche-Projekt arbeiten muss und seinen Dienst ableisten muss. Da sind ja am Wochenende schon Trainings und alle möglichen Termine. Also David Beckmann, 23 Jahre junger Mann aus Iserlohn im Sauerland, bekommt seine Chance im Andretti-Kunden-Porsche an der Seite vom WM-Dritten Jake Dennis. Das wird hochinteressant zu sehen sein und das ist was für Frühaufsteher. Die Qualifyings morgens um 5.30 Uhr und die beiden Hauptsendungen mit den beiden Rennen, das ist ja auch noch eine Besonderheit. Letztes Jahr war Jakarta, da ist man ein bisschen vorsichtig gewesen wegen der tropischen Hitze und wegen der Wetterbedingungen, nur ein Eintagesrennen. In diesem Jahr ist es ein Doubleheader und es ist wieder ausverkauft. Letztes Jahr waren die Tribünen schon pickepacke voll in der zweitgrößten Metropole nach Tokio der Welt. Ja, und das sind die Vorzeichen für Jakarta am kommenden Wochenende. Beide Hauptrennen, beide Sendungen, jeweils mit mir, Daniel Abt und Matthias Killing aus dem Studio, die Kollegen Lisa Hofmann und Kai Salzmann in Jakarta vor Ort. Beide Hauptsendungen Samstag und Sonntag um 9.30 Uhr ist vielleicht gar nicht so schlecht mit einer Kanne Tee oder Kaffee und einem frischen Croissant dazu.
Und zwar überall auf der Welt. Das Croissant habe ich jetzt auch nicht bezogen. Eddie, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Der Voice bleibt noch da, weil es gab ja auch einen nicht unbedeutenden und eigentlich auch recht spannenden Formel 1 Grand Prix. Kurze Pause.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
So, da war es im Hintergrund. Kaspar Ruud trumpft gerade auf, der Vorjahrsfinalist. Aber wir müssen natürlich über Monte Carlo sprechen. Und ja, die Einstiegsfrage ist, was hat dich mehr beeindruckt, The Voice? Der letzte Sektor im Qualifying von Max Verstappen oder das Rennen, das Max Verstappen dann gefahren ist in Monte Carlo am letzten Sonntag?
Gute Frage, beides eigentlich. Denn tatsächlich sah es nicht nach der Pole Position aus in der Qualifikation, denn Alonso hatte da enorm einen rausgehauen. Gilt ja Fernando nicht als Qualifying-Spezialist, ist eher seine große Stärke das Rennen. Aber in Monaco ist klar, Startplatz ist so entscheidend und eigentlich 90% vom Gesamterfolg. Wenn du da eben vorne stehst, hast du riesen Chancen, das nach Hause zu fahren, das Tempo zu bestimmen, deinen Rhythmus zu fahren. Verstappen hat da, genau wie du sagst, im letzten Streckenabschnitt dann alles nochmal rausgeholt und im Wimpernschlag am Ende die Nase vorne gehabt und im Rennen tatsächlich dann das Ganze so dominiert, wie wir es eigentlich erwarten. Aber nun ist Monte Carlo in den letzten Jahren nie eine Red Bull-Strecke gewesen, obwohl die tatsächlich ja mit Sergio Perez dort auch schon gewonnen haben. Aber das war jetzt eine Rennstrecke, bei der wir jetzt im Hinblick auch auf das kommende Wochenende Barcelona sagen müssen, wenn Red Bull in Barcelona stark ist, überrascht das keinen, dass es in Monte Carlo auch so gut gelaufen ist. Hing A mit dieser Superleistung im Qualifying von Max zusammen, aber auch an seinem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Er sagt ja immer von sich selber, ich gehe davon aus, dass mich keiner schlagen kann. Und das meint er ganz in Ruhe. Und das ist dann tatsächlich auch so. Also Alonso hat sich gestreckt und die haben bei Aston Martin tatsächlich auch taktisch noch was versucht, als bei Einsätzen im Regen die Ereignisse sich so ein bisschen überschlagen haben und keiner genau die Situation lesen konnte. Was wird denn passieren? Ist es nur ein Nieselregen? Wird es stärker anfangen zu schütten? Aber Verstappen war unerschütterlich und nicht zu besiegen. Souveräner Erfolg. Und dadurch, dass Perez im Qualifying schon mal der Vorjahressieger, der so ein bisschen aufmüpfig bei Red Bull ist nach den letzten Rennen und der immer wieder auch sagt, naja, ich bin der Nummer 1 auf Augenhöhe mit Max und ich kann in diesem Jahr Weltmeister werden. Riesenfehler in der Qualifikation, als Letzter gestartet und dann im Rennen eben auch nichts groß gerissen. Das war jetzt ein kapitaler Rückschlag und vor allem auch psychologisch hat Max Verstappen wieder mal die Route ins Fenster gestellt und deutlich gemacht, wo der Hammer hängt. Es war ein sehr spannendes Rennen durch die Wetterkapriolen in der Schlussphase und die ewigen Diskussionen, ja, man kann in Monte Carlo ja nicht überholen. Meine Meinung ist, einmal im Jahr kann man sich so ein Rennen geben. Es ist ein Mythos, es ist Legende. Du warst ja auch schon, Jens, öfter da. Man atmet die Geschichte. Es ist einfach ein Wahnsinn in Tüten, wenn du bedenkst, dass sie mit welchen Geschwindigkeiten durch die Straßenschluchten des kleinen Fürstentums fahren. Gut, Yachten hat man inzwischen woanders auch. Wenn auch teilweise auf künstlichem Wasser, ja, wie zuletzt in Miami. Aber klar ist, Monte Carlo ist bei so einem Rennkalender eigentlich nicht zu ersetzen und sollte drin bleiben, auch wenn tatsächlich das Qualifying von entscheidender Bedeutung ist und das Überholen nicht so einfach ist. Aber klar ist, es ist ein Spektakel. Wir hatten wieder knapp 100.000 verkaufte Zuschauertickets. Wenn du die ganzen mitrechnest, die da auf Balkonen und auf Yachten und überall mit dabei sind, kommst du wahrscheinlich auf 150.000, 180.000 Fans. Und es war in der Tat ein Wochenende, ja, der wieder mal gezeigt hat, nicht nur Formel 1 Monaco, nicht nur Indy 500, nicht nur DTM-Auftakt. Wir hatten überall Rekordkulissen. Und das heißt tatsächlich, der Boom im Motorsport nach 3 Corona-Jahren ist eklatant. Und es ist toll, dass das so funktioniert, dass der Motorsport von vielen, vielen Fans so angenommen wird.
So, jetzt hast du Sergio Perez angesprochen. Das ist der eine Teamkollege, unter Anführungszeichen, der andere ist Lance Stroll. Also ich finde schon, dass sich jetzt am vergangenen Wochenende so die Verhältnisse in diesen Teams noch mehr geklärt haben, als sie ebenso ohnehin schon waren, weil auch Stroll hat mehrere Fehler gemacht über das ganze Wochenende, fand ich. Wie hast du den, gerade bei Aston Martin auch diesen Wettkampf der zwei gesehen, der ja eigentlich keiner ist, weil Alonso offensichtlich so viel besser ist?
Ja, Alonso ist so viel besser, wobei Stroll, glaube ich, tatsächlich, und da gebe ich Juan Pablo Montoya recht, der sich dazu jetzt auch am Wochenende geäußert hat, der ist besser als eigentlich sein Ruf, und er hat ja teilweise in der Vergangenheit auch wirklich schon gute Rennen geliefert, aber diese Konstanz, die eben die Starfahrer wie in Verstappen, wie in Alonso aus dem Hut zaubern, das ist schon sehr beeindruckend. Egal auf welche Art von Rennstrecke, egal bei welchen Witterungsbedingungen, immer quasi das Optimale aus dem Paket rausholen, das musst du eigentlich wirklich erstmal schaffen. Und da gibt es dann eben den Unterschied zwischen guten Formel-1-Fahrern, und ich glaube, zu den guten Formel-1-Fahrern gehört Stroll. Er hatte ja lange so ein bisschen den Makel, dass der Papa ihm überall die Cockpits gekauft hat, dass er ein Paying-Driver ist. Ich glaube, das stimmt so nicht mehr. Das haben wir ja mit Stefan Ehlen und mit Christian Nimmervoll hier auch schon ein paar Mal diskutiert in den vergangenen Jahren. Ich glaube, diese abwertende Bezeichnung Paying Driver hat Stroll abgeschüttelt mit Leistung. Aber klar ist, dieses Monte Carlo Wochenende wird er abhaken und wird hoffen, dass es in Barcelona deutlich besser geht. Klar ist aber auch, im Team ist er eindeutig im Schatten von Alonso. Wir sollten nochmal sagen, Aston Martin deswegen auch so gut. Das hat Alonso, was ich sehr gut fand, nach dem Rennen, seinem zweiten Platz in Monaco, tatsächlich auch in die Mikrofone der Journalisten diktiert. Er hat gesagt, wir stehen jetzt hier so weit vorne, weil tatsächlich Sebastian Vettel im letzten Jahr so viel Hinweise gegeben hat und so viel Entwicklungsarbeit geleistet hat, dass wir tatsächlich jetzt mit Aston Martin so einen Fortschritt gemacht haben. Das fand ich sehr schön. Das stimmt tatsächlich auch. Sebastian Vettel war ja da als Zuschauer zum ersten Mal wieder nach seinem Rücktritt Ende letzten Jahres, war wieder mal bei einem Formel-1-Fahrerlager, hat sich mit vielen Leuten unterhalten, aber ganz offenbar ist Motorsport nicht mehr das ganz große Ding, sondern jetzt ist er eingestiegen in eine Segelmeisterschaft, ist da Teilhaber in einem Team. Also Sport bleibt weiter sein Ding, aber es ist aktuell nicht mehr Motorsport.
Ja, und der ist jetzt auch überholt worden von Max Verstappen. Zwei Worte noch zu diesem Grand Prix. Erstens mal schön, dass mal niemand aus dieser Dreierphalanx Red Bull, Aston Martin und Mercedes auf dem Podium steht, sondern Esteban Ocon. Vielleicht magst du zu dem ein Wort verlieren. Und dann natürlich, ja, immer schlimm, im Grunde genommen Charles Leclerc bei seinem Heim-Grand Prix. Da muss man sagen, nur ein sechster Platz. Ocon und Leclerc zu diesem Wochenende, kurz bitte.
Ja, der eine Monegasse Leclerc, der natürlich ganz klar, wie viele andere Fahrer, Heimschläfer ist dort, aber das ist ja nun wirklich seine Heimstadt, da ist er geboren worden, groß geworden. Es ist natürlich eine Riesenenttäuschung, auch wieder für Leclerc. Es gibt jetzt tatsächlich schon Stimmen, die auch sagen, sein Vertrag bei Ferrari läuft 2024 aus. Und da wir noch nicht wissen, wie lang ein Alonso, wie lang auch ein Hamilton noch fahren wollen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, dass Leclerc sich neu orientiert. Ich bin nämlich sicher, nachdem Ader das von wie vielen wichtigen Ingenieuren und Managern bei Ferrari, die haben jetzt wieder drei Leute verloren, wichtige Leute, die für Erfolg früher gesorgt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich bei Ferrari das Ruder tatsächlich relativ schnell wird rumreißen. Sie machen so viel Fehler. Er war drittschnellster in der Qualifikation. Und dann haben sie tatsächlich, das Team hat ihm nicht gesagt, im Tunnel, in dem Qualifying, dass der Norris hinter ihm ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, auf dem Leitplankenkanal mit Tunnel in Monaco, dass das Team dich dirigiert. Und er hat Norris blockiert. Dazu gab es dann eine Strafe von der Rennleitung. 3 Startplätze nach hinten, was in Monaco halt fast tödlich ist. Es ist halt, du hast dann keine Chance mehr, statt Dritter als Sechster loszufahren. Ist bitter, auch im Rennen hat Ferrari wieder strategisch einiges falsch gemacht. Also am Ende ein sechster Platz ist ein blaues Auge, ist eine weitere Enttäuschung. Und da ist noch viel, viel Arbeit bei der Scuderia. Das ist alles innerhalb von 2, 3, 4 Monaten, glaube ich, nicht zu machen. Zumal, wenn wichtiges Personal weggeht, das ist so ohne weiteres nicht zu ersetzen. Wenn du nicht in England sitzt, wie die meisten Teams, sondern Leute, Top-Leute, und das sind halt sehr oft tatsächlich Engländer, Spitzenleute in den verschiedenen Formel-1-Bereichen, nach Italien locken musst. Wenn du Familie hast, Kinder, die in England zur Schule gehen, wird das wahnsinnig schwer. Und die meisten kommen nicht. Ein Problem, das er übrigens sauber lange Zeit auch hatte, mit ihrem Sitz in der Schweiz in Hinwil, dass die tatsächlich gute Gage geboten haben, aber viele englische Spezialisten wollten nicht in die Schweiz kommen. Und zu Ocon müssen wir sagen, er ist immer gut in Monaco. Ich habe ihn vorher tatsächlich im familieneigenen Tipp mit meinem Sohn Brunn auch auf Platz 3 getippt, denn ich habe mir gedacht, tatsächlich ist es wichtig, dass jetzt Renault auch mal respektive Alpine ein Zeichen setzt, denn sie haben ja von ihrem Oberboss eine klare Ansage und einen richtigen Einlauf bekommen. Frage ist, ob das die richtige Art und Weise ist, tatsächlich deinem Team in aller Öffentlichkeit so in den Hintern zu treten. Das erhöht natürlich den Druck und da wird jetzt der oberste Chef sagen, naja, guck mal, Monaco hat es ja funktioniert. Also war es richtig, mein großer Rüffel und meine beinharte Kritik. Ich glaube, das war eine Ocon-Sache. Ich glaube tatsächlich, dass das Auto dort einfach auf diesem Kurs auch sehr gut ist. Und ich bin sicher, dass wir jetzt in Barcelona auf einer regulären Rennstrecke wieder das etwas realistischer sehen werden. Aber dritter Platz, Esteban Ocon, Respekt, hat keinen Fehler im Rennen gemacht. Die Teamstrategie hat gepasst. Insofern war es absolut verdient.
Ja, und jetzt lass uns noch ein Wort verlieren zu Barcelona. Wenn ich Stefan Ehlen, der in diesen Stunden mit seiner Familie, zu Recht natürlich, in Italien irgendwo am Strand herumlümmelt, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hat Stefan uns doch gesagt, dass es in Barcelona noch schwieriger wäre zu überholen als in Monte Carlo, was fast unglaublich ist. Und die einzige andere Strecke, wo mir es auch noch einfällt, war nicht Manicur auch eine Strecke, ja, wo man nicht überholen konnte.
Manicur will ja sowieso keiner hin jetzt, ganz ernsthaft. Das Einzige, was da gut ist, ist, du kannst gut trinken, du kannst gut essen. Es gibt prima Restaurants. Die Rennstrecke wollte keiner. Du musst da durch die wildeste Walachei hin. Gott sei Dank ist das ja nicht mehr Teil des Kalenders. Aber klar ist, Barcelona ist schwierig, auch weil die letzte Schikane, die wir ja bisher immer hatten, die so unrhythmisch ist, du erinnerst dich, kurz vor der Zielkurve, Entschuldigung, diese Schikane wird jetzt nicht mehr gefahren. Die ist rausgenommen worden, das heißt, du kommst jetzt mit ordentlich Speed auf die Start- und Zielgerade. An deren Ende kannst du gut überholen, aber so viele Stellen, du hast recht, gibt's in Barcelona nicht. Interessant wird dort allerdings zu sehen sein, auch bei momentan etwas unklarer Wettersituation, wie sich das vor den Toren von Barcelona auf dem Circuit de Catalunya entwickelt. Denn da werden wir zum ersten Mal sehen, ob diese Umbauten bei Mercedes mit den jetzt wieder großen, wenn man so will, klassischen Seitenkästen, es ist ja ein dramatischer Umbau und geht weg von dem revolutionären Konzept, das sie letztes Jahr ja probiert haben und das letztes Jahr nicht funktioniert hat, an dem sie dieses Jahr auch noch ein bisschen rumgedoktert haben, aber es war ein großer Umbau, eigentlich für Imola geplant, da aber tatsächlich das Rennen ja aufgrund der Wettersituation, der Regenfälle dort nicht stattfinden konnte, haben sie es jetzt in Monaco eingesetzt, da gibt es aber im Grunde gar keine Chance, das realistisch einzuschätzen. Das werden wir in Barcelona sehen. Hat das jetzt funktioniert und ist deswegen in Zukunft mit George Russell und mit Lewis Hamilton wieder regelmäßiger zu rechnen. Das ist eine der spannenden Fragen vor Barcelona. Unter dem Strich würde ich sagen, als Tipp, ja, wer soll Max Verstappen und Red Bull dort schlagen? Er hat dort ja, wir erinnern uns, seinen allerersten Grand Prix-Sieg auch gefeiert, als er profitiert hat von der Kollision von Hamilton und Nico Rosberg. Du erinnerst dich, damals viel diskutiert und 15 Mal wiederholt. Also 2016 hat er seinen ersten Grand Prix-Sieg geholt und jetzt hast du es richtig gesagt, er hat Sebastian Vettel überholt mit seinem Triumph. In Monaco ist er bei 39 Siegen und ich würde wenig Geld dagegen setzen, dass in Barcelona der 40. dazukommt.
Das ist schon erstaunlich, wie schnell das gegangen ist. Abschließend noch ein Wort zum Haas-Team, das ja besser in die Saison gestartet ist mit Nico Hülkenberg, aber jetzt in Monaco keine gute Figur gemacht hat. Ist das so, in dem Fußball würde man sagen, eine Fahrstuhlmannschaft, oder? Einmal läuft's gut, wenn alles passt, aber im Zweifel spielen sie gegen den Abstieg. Wie siehst du Haas? Wie siehst du Hülkenberg?
Naja gut, Haas ist immer noch ein kleines Team im Vergleich zu den anderen Mittelfeldteams. Also wir haben vorhin ja Renault Alpine auch gesprochen, das ist eine Werksmannschaft, da hast du natürlich bei weitem nicht diese Möglichkeiten, du hast nicht die Manpower. Es ist ein Team, das immer eine günstige Gelegenheit beim Schopf ergreift und eigentlich ein sehr gutes Auto letztes Jahr gebaut hat. Auch der Wagen in diesem Jahr ist prima. Sie sind wahnsinnig zufrieden mit Nicolas Hülkenberg, weil der technisch natürlich sehr viel weiß in seiner langen Erfahrung und den Ingenieuren unheimliches Feedback gibt, die deswegen weiterentwickeln können. Es war aber klar, in Monaco wird es schwer für die. Und man hat es dann im Qualifying gesehen, die waren weit hinten. Da war dann am Ende nichts mehr zu holen. Wenn du auf den Startplätzen 17 und 18 bist, auf einer Rennstrecke wie Monaco, da ist im Grunde ein Punkt dann realistisch nicht zu holen. Sie haben versucht mit einer etwas asynchronen Strategie, dann vielleicht doch noch ein bisschen zu Glück zu haben, wenn es eine Unfallsituation gibt. Tatsächlich der einsetzende Regen hat ihnen auch ein bisschen geholfen, wie im Übrigen Mercedes auch, denn Mercedes hatte große Probleme mit dem Reifenabbau. Und dadurch, dass es am Ende kühler geworden ist und nasser, war das dann kein Thema mehr. Also manchmal musste dann auch ein bisschen Fortune haben, das notwendige Portionchen Glück hatten sie nicht. Ich glaube, Barcelona wird mir etwas realistischer zeigen. Die sind schon ganz gut dabei und können das ein oder andere Mal Punkte holen. Mehr wäre aber bei dem Budget, das die auch im Jahr haben, von Karl Haas, dem US-Magnaten, dem Teambesitzer, sehr viel mehr ist da nicht zu erwarten. Ich glaube aber, ein paar Punkte werden sie in diesem Jahr sicherlich noch holen und vielleicht können sie auch sogar auch mal, wenn es sehr, sehr gut läuft, mal Fünfter oder Sechster werden. Ein Podium ist, glaube ich, absolut unrealistisch, wie es jetzt Ocon und Alpine geschafft haben. Wie gesagt, gegen reinrassige Werksteams, die technisch ganz andere Möglichkeiten haben, ein paar tausend Ingenieure aktivieren können aus der Entwicklungsabteilung oder eben tatsächlich mit ganz anderen Budgets antreten. Wir sollten nochmal sagen, dass dieser Budgetdeckel, über den wir ja auch oft bei dir, lieber Jens, hier im Benzintalk sprechen, das wird erst richtig in 2-3 Jahren greifen. Zwar, mussten die großen Teams tatsächlich ein paar Leute jetzt schon umschichten oder entlassen, aber klar ist auch, dass sich das erstmal wirklich einspielen wird und insofern, die werden durchhalten. Sie hatten ihren 150. Grand Prix, das Haas-Team, also kleines Jubiläum. Es ist ja das jüngste Team im Grand Prix-Zirkus, aber wie gesagt, man muss es realistisch sehen. In Monaco gab es nichts zu holen, dazu waren sie nicht gut genug.
Ja, die gute Nachricht ist, es geht an diesem Wochenende schon weiter eben in Barcelona. Wir haben wieder einen Doubleheader, da werden wir ganz genau drauf schauen. Hier immer noch Applaus und der gilt nicht Giulio Zetteri, sondern der gilt natürlich Stefan de Vos Heinrich. Stefan, ich danke dir, wie immer, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 612.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
So, Herrschaften, was für eine Freude, dass ich jetzt hier im Dunkeln in einem medizinischen Gebäude in Paris sitze. Noch hat die Putzkraft nicht angefangen, aber das hat auch sein Gutes, denn in Los Angeles ist es 20.30 Uhr, glaube ich, Jürgen Schmieder, Herr Schmiedi. Und 3 Stunden später in Boston. Hi Heiko.
Hallo.
Wir haben gerade vorher schon ein bisschen gesprochen, bevor es jetzt reingeht in NHL und NBA, ein bisschen über die Leichtathletik gesprochen. Und Jürgen, du warst dabei, Ryan Crouser hat Weltrekord geworfen, wie mir Heike, ich habe nur die Überschrift gelesen, aber ich habe eine gewisse Euphorie ausgemacht, wie in der Leichtathletik der Zugang noch ist für Journalisten, wie offen die Menschen sind. Magst du uns ein kleines bisschen an die Hand nehmen und ein Bild malen?
Es ist wirklich so, also das war im Drake-Stadion der UCLA University, und das ist das erste Meet gewesen seit 1984, tatsächlich, seit Olympia, und das wollen sie jetzt jedes Jahr machen für Olympia 28, und in das Stadion passen 8.000, 9.000 und es war ganz gut gefüllt, und als Journalist sitzt du quasi, also 5 Meter hinterm Startblock vom 100-Meter-Lauf, und die kommen dann und die plaudern dann, der Krauser auch, der schmeißt halt schnell mal Weltrekord und der wird aber nicht geehrt, sondern der Wettkampf ist halt vorbei und dann kommt er sofort zu den Journalisten und steht da echt eine halbe Stunde über Technik und was so laufen muss und dass du so einen Weltrekord brichst und ob er im Training schon mal so weit geworfen hat, und er so tatsächlich nein. Also er sagt am Anfang so, ja, im Training schmeißt man halt, weil ist ja so eine Zahlensache. Ja,
ja.
Bei 1000 Trainingswürfen ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du mal einen raushaust. Und er so, ja, er war überrascht und dann hat er so ein bisschen seine Technik erklärt und du stehst da als Journalist und sagst, das ist völlig unfassbar, komplettes Gegenteil bei Basketball und Fußball. Man denkt sich ja schon beim Tennis oft, oh, das ist aber jetzt cool, dass irgendwie Kerber mal 10 Minuten mit einem plaudert, und dann gehst du zur Leichtathletik und die stehen da eine halbe Stunde und irgendwie auch die Journalisten, man kennt sich so. Und also ich fand das ganz interessant, sowas mal zu erleben, wie es in anderen Sportarten läuft.
Jetzt ist es in den USA, Heiko, aber wahrscheinlich wie in Deutschland so. Und ich wüsste jetzt gar nicht, in welcher Nation es anders ist. Wenn nicht gerade Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften anstehen, das Interesse ist leider extrem gering. Also ich stelle es hier fest. Ich wüsste nicht, wo ich in Deutschland, es gibt wahrscheinlich wieder deutsche Meisterschaften. Ich vermute mal, die sind in Nürnberg, aber
ich meine in Kassel. Also ja, okay. Bis 9.
Ja, ist ja okay, du weißt sowas natürlich hier.
Nee, auch nur, weil ich bei Gina Lückenkämper auf den Kalender geguckt habe, wo sie demnächst startet. Und die startet jetzt am Freitag beim Diamond League Meeting in Florenz. Aber generell, das sagen ja auch die Amerikaner, also Leichtathletik hat in Europa einen ganz anderen Stellenwert als in den USA. Also wenn ich es nicht in, ich glaube, Jürgen, habe ich es bei euch gelesen oder irgendwo, dass der Ryan Krause der Weltrekord gestoßen hat, also hier auf ESPN oder so, da hörst du davon nichts. Also da musst du schon die Seiten wissen, wo du das findest. Und ich sag mal, Jürgen, wie sehr war das bekannt in L.A., dass da, ich meine, Ryan Krause ist ja Olympiasieger, Weltmeister, Shakira Richardson ist da gelaufen. Eigentlich sollte ja auch die Sydney McLachlan, die Überfrau über die 400 Meter Hürden, da ihr Debüt geben über die 400 Flach, das ist aber, hat sie aber abgesagt. Also wie sehr ist das bekannt gewesen in L.A.? Dass die da sind.
Ich habe mit meiner Frau darüber geredet, weil ich auch gesagt habe, so beim Basketball Clippers gegen, keine Ahnung, nimm irgendein Orlando Magic, hast du trotzdem 18.000 in dieser Halle, obwohl es quasi um nichts geht, und dann hast du so ein Leichtathletik-Meet und ich glaube, letztlich waren es 7.500 Zuschauer und das Stadion war nicht voll. Also jetzt sagst du mir, gehen halt nicht rein, okay. Und dann wundert man sich schon, weil man muss sagen, also woran liegt sowas? Vermarktet ihr euch nicht oder geht's unter? Aber wie gesagt, die Clippers, 41 Heimspiele, alle ausverkauft wahrscheinlich. Hm. Und dann hast du so ein Leichtathletik-Meet, wo, also es wurde ja auch so wirklich offensiv beworben, so der Kickoff for Olympia 28. Und dann hast du trotzdem bloß so 7.500 und dann denkt man sich so, okay, also dann ist es halt so. Dann darf man sich als Sportler aber auch nicht beschweren irgendwie.
Es ist ja so, wir hatten ja vergangenes Jahr die WM in Eugene. Und da kam natürlich, ich war ja da und Johannes Knut war ja auch da und oft die Fragen so von den Deutschen dann auch vom Bauchladen. Ja, erklär doch mal diese Ambivalenz, ne? Also die erfolgreichste Leichtathletik-Nation mit Abstand der Welt und keine Sau interessiert sich dafür. Du hast ja ganz wenige, sag mal, Carl Lewis, den kennen viele schon. Vielleicht noch ein Edwin Moses, aber ein Ryan Krauser absolut nicht. Ja?
Und es ist aber kein Widerspruch, weil Track and Field ist der traditionelle Zweitsport, wie ich hier so merke.
Ja, klar. Also
jeder macht einen Sport und alle laufen aber Track oder Conditioning. Sind sie alle dabei? Also selbst Finny haben wir jetzt so encouraged, dass er dann im Sommer bei sowas mitmacht. Und deswegen, wenn Leute dann merken, oh, im Basketball wird's nix, aber ich könnte ein College Scholarship in 400 Meter laufen. Also ich glaube, als ich in Michigan war, 4 Footballspieler haben nebenher auch Track. Der eine war ein Hürdenläufer, Braylon Edwards. Mhm. Glaube ich, war ein 400 Meter Läufer oder so. Der schafft's natürlich dann in die NFL. Wenn er es aber nicht in die NFL schafft, kann ich mir vorstellen, dass aus dem halt ein 400-Meter-Läufer wird. Und das ist die klassische amerikanische Leichtathletik-Karriere. Also aus dem Zweitsport wird dann der Main-Sport, weil du einfach besser bist oder die Chance auf Profitum größer ist.
Jürgen, wie hieß der Quarterback, RG3, ne, von Washington?
Ja, ja. Robert Griffin, ja.
Ja, genau, super 110-Meter-Hürdenläufer. Oder letztes Jahr, Jens, wir haben auch mit Johannes darüber gesprochen, Devin Allen. Der drittschnellste 110 Meter Hürdenläufer der Welt ist leider im Halbfinale oder war es im Finale Fehlstart ausgeschieden. Der ist danach direkt zu den Philadelphia Eagles ins Training eingestiegen, hat es in den Practice Squad geschafft und ist mit denen in den Super Bowl gekommen. Da hat man gemerkt, aha, da sind dann auch die NFL-Reporter aufgesprungen. Da war es dann mit mal, oh, guck mal hier. Und dadurch.
Oder DK Metcalf lief doch auch bei irgendeinem Meet mit.
Genau.
Fünfter wurde genau. Und so. Also,
genau. Also dadurch kriegst du Reichweite, aber nur wenn du diese Leichtathletik, was weiß ich, Homepages guckst oder Zeitungen liest, dann ist das einfach so.
Ich glaube, es ist halt so eine diverse Sportart irgendwie. Also ein Lineman wird halt dann Kugelstoßer oder ein Linebacker ist wahrscheinlich ein guter Speerwerfer. Jeder Receiver oder Running Back kann wahrscheinlich laufen auf die kurzen Strecken. Also du hast in der Leichtathletik irgendwie für jeden was dabei, was so mit den amerikanischen Sportarten zu tun hat. Also du sagst, so ein Hochspringer könnte ein Basketballer sein. Also da ist immer so eine Verbindung.
Aber du musst auch mal, ich habe letztes Jahr halt wirklich das Paradebeispiel erlebt. Du hast, wie gesagt, die WM in Eugene. Und ich glaube, ich weiß es nicht, weil ich in Eugene war. Das wurde abends hier auf NBC übertragen. Ich weiß allerdings nicht, ob immer live oder nur als Aufzeichnung. Auf jeden Fall, weil meine Kinder hier in Boston, die haben nicht eine Sekunde Leichtathletik-WM gesehen.
Ja, aber das macht er. Es ist ein Breitensport der Aktiven. Es ist kein Massensport des Passivkonsums.
Worauf ich aber hinaus will, Jürgen. Danach sind wir nach Deutschland geflogen und da war ja eine Woche European Champion Games. Da hat Ryan und Caroline, meine Kinder, haben mit mir jeden Abend vorm Fernseher gesessen, mein Vater teilweise auch noch dabei, und da haben drei Generationen Older Leichtathletik EM geguckt. Meine Kinder wissen, wer Gina Lückenkämper ist. Ich habe gestern früh, also Mittwoch früh mit ihr gerade einen 20-Minuten Zoom-Call gehabt. Da Kinder mussten zur Schule. Ich habe gesagt, ich spreche jetzt gleich mit Gina Lückenkämper. Da sagte Ryan so, ach ja, das ist doch die da in München gewonnen hat und die gestürzt ist. Der hat aber keine Ahnung, wer von seinen anderen Landsleuten, er hat ja zwei Staatsbürgerschaften, Weltmeister geworden ist in Eugene bei der ersten WM in Amerika. Also wie gesagt, im deutschen Fernsehen, du konntest es vergangenes Jahr, Jürgen, du warst ja nicht da, aber ich war zu der Zeit in Deutschland, du konntest es nicht übersehen. Es war halt ARD, ZDF nonstop von morgens bis abends durch. Und das ist hier in Amerika halt nicht der Fall.
Naja, weil Deutschland ist ein passives Sportland. Also du schaust halt Leichtathletik, aber ich kenne ganz wenig Leute, die tatsächlich Leichtathletik betreiben. Und hier ist es halt umgekehrt. Also Unterschied zwischen passivem und aktivem Breitensport, oder?
Johannes Knut hat, glaube ich, irgendwann mal, der Johannes hat doch während seines Sportstudiums, war er doch, wenn nicht sogar, ich glaube Mittelstrecke, ist er gelaufen. Na gut. So, mein Go-To-Podcast ist natürlich die Dan Labertat Show und die kommt aus Miami, Heiko, und die wissen gar nicht, wo sie hinschauen sollen vor lauter Freude, nach links oder nach rechts. Fangen wir vielleicht mit den Florida Panthers an Position 8, wie die Heat auch in die Playoffs gegangen, jetzt in den Finals, spielen gegen Jürgens Leib- und Magenteam, abgesehen von den Kings, nämlich die Vegas Golden Knights. Break it down, Heiko, break it down.
Ich bin gespannt auf das erste Spiel am Sonntag, weil ich glaube, dann werden die Panthers, 12 Tage Pause gehabt haben. Die haben ja Wahnsinn, Carolina gesweept. Ja. Und das ist schon was. Ich glaube, das ist ein Team, die hatten sich so eingegroovt. Die waren ja wirklich als klasse Außenseiter. Haben dann in Anführungsstrichen 7 Spiele gegen Boston gebraucht. Letztlich kann man ja fast als Boston-Fan sagen, Mensch, wir haben sogar 3 gegen die gewonnen. Weil danach, als sie dann in ihrem Rhythmus waren, ging es immer schneller. In 5 Spielen gegen Toronto weiter und dann sogar nur in 4, obwohl alle vier Spiele nur jeweils mit einem Tor Unterschied waren, haben sie gewonnen. Und jetzt sitzen sie, haben Däumchen gedreht und mussten zugucken, wer sich da am Westen dann durchsetzt. Letztlich ist es Vegas geworden in 6 Spielen. Ich bin gespannt, wie die auftreten werden. Viele sehen die hier so ein bisschen als Favoriten, weil die halt unter anderem halt ja quasi ihren Jimmy Butler haben auch, das ist halt Matthew Tkachuk, ein Glue Guy noch und nöcher, der hat im Conference Finale gegen Carolina schießt er in den ersten beiden Spielen jeweils in Overtime, im ersten Spiel sogar in der vierten Overtime schießt er den Siegtreffer. In beiden Spielen bereitet im dritten Spiel, das 1-0 gewonnen wird, das Siegtor vor und schießt dann im vierten Spiel den 4-3 Siegtreffer mit 4,3 Sekunden vor Ende der Regular Season, vor Ende der regulären Spielzeit. Was für ein Winner-Typ, also unglaublich. Dann haben sie natürlich mit Sergei Bobrovsky Torwart, der nicht mal die Nummer 1 war, als die in die Playoffs gegangen sind. Der zeigt endlich, warum die den damals irgendwann mal 10 Millionen Vertrag, also 10 Millionen im Jahr angeboten haben und die auch angenommen hat. Wie gesagt, das große Fragezeichen ist für mich, wie sie diese Pause überstehen. Rust versus Rost und also Rost versus Pause und da ist Vegas mehr im Groove drin. Vegas hat Heimvorteil, das ist aber Florida scheißegal, weil Florida hat die letzten, lass mich raten, die hatten die letzten 7 Auswärtsspiele, 8 Auswärtsspiele alle gewonnen. Und wenn die jetzt in diesem Flow drin wären, würde ich sagen, die marschieren so weiter. Aber jetzt, dadurch, dass sie halt diese lange Pause haben, ich bin gespannt. Kann sein, dass die 1-2 Spiele brauchen, um in ihren Rhythmus wiederzukommen. Und kann sein, dass das eventuell gegen Vegas bisschen zu spät sein könnte.
Jürgen, du und Heiko, ihr schaut das, weil ihr Journalisten seid und weil Heiko sowieso die NHL liebt. Aber welches Matchup, und dieses Matchup ist es, glaube ich, nicht. Aber hätte es auch ein Matchup gegeben im Finale, wo man gesagt hätte, das generiert jetzt Interesse über die Kerngruppe hinaus? Weil bei aller Liebe, Florida gegen Vegas sind keine großen Märkte. Ist es New York gegen eine kanadische Mannschaft, zwei kanadische Mannschaften? Das interessiert die Amis ja nicht. Aber das dünkt mich ja wirklich, Florida gegen Vegas im Moment als NHL-Final, das exakt niemanden außerhalb der Blase interessiert.
Naja, es ist immer, wenn du eine Geschichte erzählen kannst, LA gegen Boston oder LA gegen New York, natürlich, wo du so Ostküste, Westküste hast. Oder wenn du vielleicht mal so ein legendäres Finale hättest, das vor 50, 60 Jahren gespielt wird. Aber sonst, was wäre es denn gewesen? Also, wenn jetzt die Bruins gegen die Kings gespielt hätten, glaube ich, hättest du auch nicht mehr Zuschauer als mit dem. Und ich glaube, Vegas erzählt eine spannende Geschichte gerade. Nicht nur das Eishockey-Team, sondern die Owner in der MLB stimmen in zwei Wochen ab, ob die Oakland A's nach Vegas ziehen. Es ist klar, dass das nächste NBA-Team oder die nächsten zwei, weil es wird zwei neue geben, die gehen nach Seattle und Vegas. Mhm. Und plötzlich ist Vegas diese Stadt, die nie Sport beheimatete, weil ja nie jemand diese Nähe zum Wetten haben wollte, ist jetzt eine der ganz, ganz wenigen Städte, die in ein paar Jahren vier Sportarten beheimaten wird. Ein Formel-1-Rennen seit heuer.
Ja.
Und man hat so das Gefühl, ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet, die in Vegas leben, it's time. Die wollen jetzt auch den Titel. Letztes Jahr haben die Frauenbasketballer den Titel geholt in der WNBA. Da war auch schon die Hölle los. Und jetzt stellt euch mal vor, was in Vegas los ist, wenn die Meister werden. Und so, ich habe mit zwei, drei Bewohnern geredet, die sagten, also macht euch auf eine Party gefasst, die Amerika noch nicht gesehen hat. Also deswegen finde ich schon spannend. Und ich glaube, darauf schauen jetzt Leute, die jetzt nicht das Eishockey, die nicht so Eishockey-Fans sind, die sagen, okay, what's gonna happen in Vegas come June 15th and they win?
Du musst ja auch mal sehen.
Setze ich mich aber ins Auto, da würde ich zur Not
trotzdem
laufen.
Du musst ja auch mal sehen, Jens, also derjenige oder diejenigen, die bis jetzt noch kein Eishockey geguckt haben, die werden ja nicht im Stanley Cup Finale damit anfangen.
Ja, ja.
Ne? Und ich sag mal, diejenigen, die sagen, ja, mein Team ist raus, interessiert mich nicht, ja, ist das dann ein richtiger Eishockey-Fan? Also ich guck's mir an, egal wer da spielt. Ne? Weil das einfach.
Weil es die Stanley Cup Finals sind. Ja, weil es die Stanley Cup Finals sind.
Genau. Und sicherlich sind das jetzt nicht die großen Märkte. Ich habe jetzt, aber wenn wir mal mit der NBA vergleichen, wann war das? 21. Da hat Phoenix gegen Milwaukee gespielt. Das sind auch keine großen Märkte. Hm. Gut, in der NBA funktioniert es, glaube ich, ein bisschen anders. Da geht es mehr über Star Power. Wenn es danach ginge, wäre sicherlich Edmonton gegen Toronto ein Mega-Finale. Aber ob das die Leute in L.A. interessiert hätte oder in Florida oder in Dallas, keine Ahnung. Rein kanadisches Finale. Weiß ich nicht.
Ist aber auch das Schöne am Eishockey, dass sich die Leute echt um Sport kümmern. Und
genau.
Wo es sonst noch gibt, vielleicht so Football in Cleveland oder in Pittsburgh. Aber jetzt hier so L.A. Rams Games, das ist mir auch schon zu überkandidelt. Und Basketball sowieso. Basketball ist ja ein Event, irgendwie so gesehen und gesehen werden. Deswegen finde ich Eishockey, ich finde es cool. Also ich finde es tatsächlich so ein Live-Erlebnis, ein NHL-Spiel ist cool, weil einfach 18.000 Leute da sind, wegen dem, was auf dem Eis passiert. Und das ist ganz faszinierend, finde ich ganz toll.
Du musst ja mal sehen, es geht nicht darum, wer singt die Hymne, wer tritt in der Halbzeit oder in der Drittelpause auf, ne? Und sondern es geht um Sport. Und das Schöne ist, und das hast du wirklich nur noch in der NHL, wenn die Meisterschaft entschieden ist, wer bekommt als erstes die Trophäe? Kein Vereinsbesitzer, weil der ist gar nicht auf dem Eis, sondern der Kapitän. Die Spieler drehen mit der Trophäe über ihrem Kopf die Runden. Und keine Ahnung, irgendwann kommen die Besitzer. In allen anderen Ligen kriegen die Besitzer zuerst die Trophäe. Die zum Erfolg, ja, die zahlen halt die Checks, aber ansonsten haben die doch nichts zu dem beigetragen. Finde ich immer schade, dass die Spieler dann warten müssen.
Pause!
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Ja, wir müssen nicht warten. Weiter geht's in der Big Show 612 mit Jürgen Schmieder und mit Heike Older. Pause war das Stichwort vor der Pause, Jürgen. Und wenn die Florida Panthers im Grunde genommen seit einem Monat nicht mehr Eishockey gespielt haben, warten müssen, dann gilt das ja auch in gewissem Maße für die Denver Nuggets, die die Lakers in 4 Spielen verabschiedet haben. Ist das natürlich rein hypothetisch, aber nur als Frage, ist das im Basketball weniger ein Problem als im Eishockey oder ist es ein gleich großes Problem oder wissen wir es einfach nicht?
Wir wissen es nicht. Es kommt immer darauf an, wenn du viele angeschlagene Spieler hast, freust du dich natürlich über eine Pause. Ja? Wenn du gerade einen Lauf hast wie die Panthers und sagst, okay, Leute, wir surfen hier auf einer Welle, mit der wir selber nicht gerechnet haben, sagst du, ja, fuck, jetzt ist die eine Welle fort, jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir die nächste kriegen. Also das ist individuell komplett verschieden, je nach Status, wie kaputt seid ihr, auch emotional, also welche Serien hast du bestehen müssen, braucht ihr einfach mal 2 Tage bei der Familie, ja, wo du sagst jetzt Miami Heat, holy shit, also die sind hier nicht nur körperlich durch eine Serie gegangen, sondern auch emotional. Die waren 3-0 vorne. Sind beim 3-3 die krassesten Außenseiter eines in der Geschichte von Spiel 7, glaube ich, und gewinnen. Und du hast jetzt eigentlich keine Zeit zu sagen, okay, ich muss mich jetzt einfach mal 2 Tage in den Wald setzen und verarbeiten, was da passiert ist, sondern es geht sofort weiter. Also ich glaube, es gibt gute Argumente für beides, Rust oder Rest. Und dann damit muss ich sagen, keine Ahnung, das muss jeder Verein für sich selber, du kannst ja eh nichts dagegen tun, aber ob es dir gut tut oder nicht, das weiß jede Mannschaft für sich.
Die Heat sind am Montag gleich von hier von Boston nach Spiel 7 weitergeflogen nach Denver. Ich hatte gehört, die hatten eigentlich gar nicht gepackt dafür. Aber die sind ja Montag gewinnen sie und wie Jürgen sagt, also gewinnen, ich meine, das Ding war eine Demonstration, obwohl ich sage, das lag mehr an den Celtics, das war wieder die Boston Celtics Season in a nutshell, das war so, so typisch. Deshalb kann ich mich für diesen Verein, ich habe so viele, es war ja Memorial Day Weekend, Nachbarn, Leute hier mit Celtics rumrennen sehen. Und natürlich, die wissen, ah ja, der Older ist Sportjournalist und dann schnackst du mit denen und dann sagst, nee, also ich kann mich mit diesem Verein, für den kann ich mich nicht begeistern, weil da so viel Talent, aber so wenig Herzblut ist. Und das war, ich will jetzt nicht sagen, das hat man gewusst. Nein, also ich meine, die haben das Spiel zwar jetzt verloren am Montag, aber die haben die Serie nicht verloren. Die haben die Serie vorher verloren, als sie 0-3 hinten waren. Das Spiel kannst du verlieren. Ne? Also, aber wie gesagt, Kudos Miami Heat. Ich meine, wie die hier, das war eine Lautstärke da, das glaubst du nicht. Und dann macht Miami ganz locker und abgewichst mit ihren Dreiern und allem, ziehen dir den Stecker und dann ist die Luft da raus. Und das war ein nie gefährdeter, du hast immer gedacht, okay, aber jetzt kommen die vielleicht irgendwann. Nein, die haben das sowas von kontrolliert, also wirklich Hut ab. Und dann freust du dich natürlich, okay, außer der mega coole Jimmy Butler, der steht da halt und sagt, ja, also war ja klar, wir sind hierher gekommen zu gewinnen, aber wir sind jetzt nicht zufrieden, wir haben noch 4 weitere Spiele, wollen wir gewinnen. Also ich will mit Miami Meister werden. Und steigen in Flieger nach Denver direkt. Heute war da Media Day. Also ich weiß gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die am Dienstag trainiert haben, weil die halt ausgelaugt waren. Und heute so ein Media Day, 1 Stunde, da musst du denen zur Verfügung stehen. Bleibt auch nicht viel Zeit und morgen geht's los. Also ich glaube, das kommt, vielleicht ist es aber ganz gut auch, wenn du gar nicht überlegen kannst, aber was machen wir eigentlich durch, sondern ein Spiel von Spiel zu Spiel und, ähnliches Szenario wie in der NHL. Mal sehen, wie schnell Denver in die Gänge kommt, weil eins haben wir gesehen bei Miami, die haben hier 3 Spiele in Boston gewonnen. Wenn sie eins können, dann den Stecker ziehen, also von dieser ganzen Atmosphäre.
Wie oft, Heiko, und ich bin ja der Österreicher, wo seit 1978 Cordoba-Parallelen gezogen werden, aber wie oft wurde in Boston jetzt tatsächlich vor diesem Spiel 7 diese Parallele zu 2004 gezogen?
Sehr oft.
Ständig wahrscheinlich, ja, ständig,
war,
oder?
Ja, war aber eine Frechheit, Jens, finde ich. Weil also die New York Yankees waren doch damals nicht die Nummer 8, die waren noch nicht der Außenseiter. Also das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Es macht natürlich Sinn, ich weiß, 0-3, ne, und dann kam das ja, oh, don't let us win tonight. Und also Kevin Millar war hier allgegenwärtig, ne? Und dann war es ja auch so, ich meine, ich weiß nicht, ob Jürgen das kennt, aber ist ja legendär, der Satz da. lass uns heute nicht gewinnen, weil morgen in Spiel 5 haben wir Pedro Martinez und Spiel 6 Schilling und Spiel 7 kann alles passieren. Ne? Und so kam es ja aber wie gesagt, diese Boston Celtics waren ja viel vom Talent her viel besser als die Miami Heat. Die haben halt nur, ja, es ist wieder, die haben so gespielt wie so oft schon. Die waren jetzt zum fünften Mal in den vergangenen 7 Jahren in den Conference Finals und haben es nur einmal ins Finale geschafft. Die sind jetzt eigentlich in der Prime und trotzdem kriegen sie es nicht hin. Und wenn man mal guckt, die haben mit Brad Stevens waren sie im Conference Finale, mit Ime Udoka letztes Jahr im Finale, jetzt mit Joe Mazzulla im Halbfinale wieder. Mit keinem der Trainer haben sie es geschafft. Die einzige Konstante war A, sie haben es nicht geschafft und B, der Stamm. Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart. Und jetzt ist hier die große Frage, was machst du? Jaylen Brown geht in sein letztes Jahr, kann diesen Super Max kriegen, weil er halt Second NBA-Team geschafft hat. Aber gibst du so einem, dessen große Stunde am Montag hätte schlagen können? Jason Tatum knickt um in der ersten Szene, gleich nach wenigen Sekunden, humpelt danach übers Feld, kann einfach nicht. Normalerweise Zeit für den nächsten Mann, for your second superstar to step it up. Und was macht Jaylen Brown? 8 Turnover und 8 Körbe. Also der hat ganz klar gezeigt, an dem Abend zumindest, dass er es nicht kann. Und jetzt ist die Frage, was machst du so einem? Machst du mit so einem? Gibst du dem einen 295 Millionen Dollar Vertrag oder gibst du ihn ab? Aber was kommt dann als Gegenwert? Hier wurde schon, das ist ja natürlich Wunschdenken auch alles. Ja, was ist, wenn wir den abgeben und im Gegenzug Damian Lillard kriegen, alles drum. Also ich würde sagen, alle mal 2 Wochen in Urlaub fahren, saufen, feiern, an Strand, sonst was machen und dann wiederkommen, weil eine vernünftige, richtungsweisende Entscheidung fällst du jetzt in dieser Übermotivation sowieso nicht. Das Interessante war aber auch, Jaylen Brown sitzt da natürlich am Montag auf dem Podium und wird gefragt, ja, wie er sich denn seine Zukunft vorstellt. Und dann, das war wirklich interessant, dann sagt er, sorry, can you repeat that question, please? Also er wollte Zeit gewinnen.
Ja, ja.
Dann wird die Frage wiederholt, dann sagt er 5 Sekunden nichts und dann sagt er, sorry, you're asking me about my future here? Yes. Also nochmal, Zeit gewinnen. Wieder 5 Sekunden Stille, kann ich jetzt nichts zu sagen. Also so spricht ja keiner, der sagt, ich will unbedingt hier bleiben. Ich will, so wie Leon Dreiseitel und Connor McDavid in Edmonton nach dem Aus, wir wollen das Ding mit Edmonton gewinnen. Das ist unser Ziel hier. Wir wollen es nirgendwo anders gewinnen, sondern hier.
Und ja, aber du sagst doch gerade, dass die sollen jetzt alle erstmal 2 Wochen in Urlaub fahren.
Genau.
Und dann erwartest du von Jaylen Brown, dass er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sich sofort zu seiner Zukunft äußert und eine klare Aussage macht.
Also, nein, ich erwarte keine klare Aussage.
Wenn ich
Brown
gewesen wäre, hätte ich auf die Frage gesagt, frag mich in 2 Wochen nochmal.
Genau.
Ich erstmal saufen.
Und Ende Juni genau das
ihr von mir hören. Aber wenn er sowas sagt, sitzt du doch hier und sagst, oh, das ist jetzt auch kein klares Bekenntnis, jetzt will der erstmal saufen gehen.
Nee, aber ich meine, ja, so eine Frage, da muss man auch drauf vorbereitet sein. Und wenn man dann so wirklich sagt, also wie gesagt, einfach.
Was soll er denn sagen? Also ich weiß nicht, welche Antwort du da erwartest. Was soll der denn sagen, außer wenn er wirklich ehrlich ist, lass mich in Ruhe und lass mich jetzt saufen gehen. Und ich melde mich schon, wenn ich bereit bin. Punkt.
Also dass er sagt, das kann ich jetzt sagen. Mich hat weniger gestört, dass er sagt, ich kann da nichts zu sagen, sondern dass er, ich glaube, gefühlt 30 Sekunden auf Zeit spielt.
Naja, weil er nicht weiß, was er sagen soll. Also der sitzt da und sagt, natürlich kommt jetzt diese Frage, fuck, was sage ich denn? Was soll ich denn? Lass mich mal Zeit gewinnen, ein bisschen nachdenken. Also, wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt, muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Oder?
Ja, also wie gesagt, das kam mir nicht gut an und passt halt zu dem, was er vorher schon gesagt hat. Er fühlt sich hier nicht wohl, schwarzer Spieler in Boston, immer noch Rassismus und vieles so und deshalb ist so, okay.
Okay, Jürgen, wer wird's machen? Also Denver ist das erste Mal im Finale. Einige meiner Lieblingsfollower auf Instagram, sprich eine meiner Lieblingsfollower, Michaela Schifrin, ist ganz hin und weg und wird sich das begeistert anschauen. Ich finde halt, wenn ich dem Jokic zuschaue, das ist ein herausragender Basketballspieler, aber er spielt halt nicht auf der Position, die ich geil finde. Ich bin eher der für die kleinen Guards. Was siehst du in dieser Serie, Jürgen?
Ja, nicht viele Szenarien, in denen Heat gewinnen kann. Okay. Ich habe heute mal so gaudi halber diese Vegas-Wetten auf die man wetten kann. Und du kannst genau den Ausgang stand dann. Also Nuggets, 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 Nuggets. Hm. Nuggets, Nuggets, Heat, Nuggets, Nuggets. Also so alles, was passiert. Und dann bin ich so diese Szenarien durchgegangen und habe mir gedacht, puh, also gibt es aber nicht viel, die ich für realistisch halte, in dem ein Heat gewinnt. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Die hatten einen tollen Lauf im Osten, aber Denver ist unfassbar und Jokic ist halt, der ist anders. Und ich finde es cool, dass der anders ist und dass der nicht irgendwie so der super mega Star ist und dass sie auch nicht drei Wahnsinnsstars haben. Ich finde, Jamal Murray ist auch kein Superstar. Und das finde ich toll. Und der Jokic macht Leute neben sich einfach besser. Er hat in jedem Spiel oder zwei, drei so Aktionen, wo du sagst, fuck, der ist schlau. Also wo der sowas macht und sagt, wie konnte er das sehen? Oder wie konnte er sowas antizipieren? Und das macht Spaß, dem zuzuschauen. Und deswegen, ich also an alle Miami Heat Fans, ich sehe es nicht, wie die gewinnen können.
Ich bin auch da mal gespannt auf die Einschaltquoten, weil das sind ja auch zwei kleine Märkte. Das sind jetzt, obwohl Jokic natürlich ne, MVP der vergangenen beiden Jahre, er ist halt nicht er ist halt nicht LeBron, er ist halt kein Steph Curry. Ich finde ihn auch super. Er ist so wirklich so wie Dirk, so ein bisschen so dieser bescheidene Europäer. Miami hast du halt Jimmy Butler, weiß ich nicht, vielleicht graben einige noch irgendwelche Pat Riley Stories aus, aber diese absolute Mega Star Power, diese flashy Guys, die hast du halt nicht und es sind halt wirklich zwei kleine Märkte. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das widerspiegeln wird.
So, vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, und das ist unser Rausschmeißer heute, aber Heiko, du warst damals beim Oceans Race und ich glaube, du bist auch nochmal wieder zurückgegangen. Zum
See, ja, aber oder? Mittlerweile sind die ja schon in Dänemark angekommen, Jens. Also die sind ja in Aarhus am Montag schon angekommen, die 15.
Ja, aber hast du leibhaftig dann die Boote nochmal gesehen, weil du sagst, du bist nochmal
zurück? Ja, na klar, ja. Ich habe da gedreht wieder und habe mit denen, mit Boris Herrmann auch gesprochen, wie die da an die Boote eingestiegen sind. Und das war ganz schön. Also hat er auch erzählt, ich habe ihn gefragt, na, über Nacht nochmal das Kissen besonders gemütlich gemacht im Bett oder heute Morgen doppelt gefrühstückt. Sagt er, nee, so nicht, aber das Abendmahl, am Sonnabendabend saßen die nochmal alle zusammen. Das war schon... Da war einem bewusst, okay, das ist unsere letzte gemeinsame Mahlzeit, die man wirklich genießen kann. Also ne, ab die nächsten anderthalb Wochen haben wir kein Glas da, du isst für dich alleine. Wir haben zwar gutes Essen an Bord, aber es ist halt eher so halt mit aus der Tüte und du sitzt alleine, du hast keine Gespräche, die du sonst am Abendbrotstisch hast. Und er hat auch, die sind ja das erste Mal nach, normalerweise, wenn du solche Strecken segelst, von Amerika nach Europa, landest du in Frankreich an der Atlantikküste oder wenn du nach Dänemark fährst du den Ärmelkanal durch. Diesmal sind sie oben über die britischen Inseln gefahren und herum. Das heißt Eiskälte, Wellen und so. Also es war wirklich hart. Ich glaube von dem einen Boot, das ist mit dem 11th Hour, die hatten das glaube ich gewonnen, die sind mit dem Wal kollidiert. Da hatte der OBR, den hatten wir letztes Mal schon besprochen, der Online-Reporter, Onboard-Reporter, der hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, ein anderes Crewmitglied wurde auch verletzt. Da kam dann nur vom Arzt aus der Entfernung die Anweisung, ja, packt die mal ein bisschen zur Seite, haltet die mal, stellt die mal zur Ruhe ein bisschen, was natürlich schwer ist, halt mitten auf dem Ozean. Aber die sind seit Montag angekommen und die kommen dann, die sechste Etappe wird jetzt am 8. Juni gestartet, also in einer Woche. Die geht von Aarhus nach Den Haag und alle unsere Hörer hier im Norden oder auch aus dem Süden, die sich dann auf den Weg machen wollen in den Norden. Es gibt einen Flyby in Kiel und zwar die fahren die Kieler Förde rein, machen da eine Wendung und fahren wieder raus. Und ich habe von NDR-Kollegen gehört, da wird die Hölle los sein. Also die internationale Fahrrinne ist gesperrt, die großen Pötte. Jürgen, du als Bayer, weißt du, was ein Pott ist?
Bitte?
Ja, hört er nicht zu. Die großen Pötte, also die großen Schiffe, die da normalerweise von Kiel rein und rausfahren, die kommen da gar nicht rein in der Zeit. Sind ganz viele Privatkapitäne werden draußen sein mit ihren Booten. Von Land kann man das auch wunderbar einsehen. Also die kommen aber wirklich nur rein, die Kieler Förde, einmal um die Tonne rum und wieder raus. Aber das wird, NDR überträgt auch live mit Hubschraubern und allem. Also das wird, glaube ich, spektakulär. Wie gesagt, wer hier von unseren Hörern in der Nähe ist, sollte sich das unbedingt mal angucken.
Aber dann lass mich jetzt wirklich den Kreis schließen zu Beginn, wo wir über die Leichtathleten sprechen, mit denen Jürgen sprechen kann. Du hast mit Gina Lückenkämper gesprochen. Boris Herrmann ist im Grunde genommen schon, und wie der sich wunderbar vermarktet hat und völlig zu Recht, wer das Buch gelesen hat, es ist so unfassbar, was der durchgemacht hat bei der Vendée Globe, wo er ganz alleine auf seinem Schiff war. Aber das ist ein fucking Superstar. Kann man mit dem ganz normal reden? Oder hängen da 95 Leute rum, internationale Leute wohlgemerkt, die mit dem auch reden wollen?
Das ist ja das Schöne, Jens. Und Jürgen kann das sicherlich bestätigen. Jürgen fragt ja auch öfter bei den Lakers an oder bei den Kings oder bei der NFL. Ne? Könnte ich da mal eventuell... Also das sind ja auch Leute, die sind halt dafür da, mit den Medien zu kommunizieren. Entweder ist das Interview möglich oder nicht. Hier, bei sowas, da melden die sich bei dir. Heiko, ist alles klar. Heiko, brauchst du noch dies? Sag mal, brauchst du eigentlich einen Platz auf dem Presseboot? Willst du mit rausfahren mit denen oder nicht? Nee, wirklich. Und dann sitzt du im Medienzentrum und dann kommt die aus Spanien, die Hauptpressebeauftragte, Eugenia, kommt vorbei. Heiko, alles okay? Brauchst du noch was? Ich sag, nee, ist alles gut. Und dann vorher, das war alles organisiert. Da stand erst der Kevin Escoffier, das war der Kapitän von der Hull Team, von dem Führenden, dem halt auf dem Weg da nach von Brasilien hoch der Mast gebrochen ist. Die hatten das gerade wieder fertig gekriegt. Der stand für mich da zum Interview und danach hieß es, ja, Heiko, Boris Herrmann ist ja auch bereit. Also das sind aber ganz andere Welten. Also das ist für einen NFL-Reporter undenkbar, wahrscheinlich auch für einen NBA-Reporter. Also ich glaube, es gibt keinen einzigen jetzt, heute auf dem Medientag da bei der NBA, der einen Nikola Jokic ausführlich und in aller Länge 1:1 bekommt, weil da halt einfach ein Rieseninteresse ist. Ich meine, wir haben hier Leute, es war ja, als ich dann unten war, da war hier auch bei uns im Ort hier ein Fest, ein Dorf, ein Ortsfest, und da war Katie mit da und ich war halt unten in Newport. Und einer von den Freunden, als Katie dann sagte, nee, Heiko ist in Newport, ach ja, da ist ja dieses Ocean Race. Der wusste das. Alle anderen, den musste ich erklären, was ist denn Ocean Race? Ah, eine Segelrede. Wie kommst du denn darauf? Wie kommt man auf sowas und so? Und dann habe ich aber die Geschichte mit dem Mastbruch erzählt und dann fanden sie es alle wieder geil. Also, ja.
Tja, Kapitalismus finden am Ende dann doch alle geil, wenn der Liter Benzin, wie viel war es? 64, nee,
295 Dollar, ne? Ja, der Liter Diesel. Aber wie gesagt, es ist ja schön, dass man solche Leute auch noch trifft. Es wäre ja schlimm, wenn alle abgehoben wären.
Absolut.
Man versteht, wenn man sowas erlebt, versteht man die Geschichten, die alten Fußballwölfe so erzählen.
Ja.
Wie es beim FC Bayern in den 80ern so war. Man wundert sich da manchmal, wenn du dann so Eishockey oder wahrscheinlich Segeln siehst, sagst du, ja, wahrscheinlich war es da auch so. Du bist zum FC Bayern zum Training. Wer war denn sonst da? Irgendwer vom BR schaut vielleicht mal vorbei. SZ, Merkur, Abendzeitung, das war's. Da standen da 4 Hanseln für 15 Spieler. Also ich glaube, die waren ja dann sogar mit Augenthalern und so weiter echt befreundet. Ja? Und, ja. und ich weiß nicht, was besser ist.
Ich wollte gerade sagen, trauen wir diesen Zeiten nach, wo so wirklich diese Fetten, nicht Vetternwirtschaft, aber Freundel Wirtschaft war? Oder ist es vielleicht besser jetzt, wo zumindest in dieser Hinsicht? Ich weiß es nicht.
Es bräuchte irgendwie eine goldene Mitte, weil es ist natürlich auch nichts, wenn irgendwie 100 Journalisten und jeder hat ja eine andere Idee von dem, was er braucht, wenn die sich dann um den Sportler... Das ist für einen Sportler keine schöne Situation, finde ich, wenn irgendwie 30 Medien dir gegenüber sitzen und der eine ist halt Boulevard, der andere ist Tennismagazin, der andere ist General Interest und alle noch aus verschiedenen Ländern. Es kommt kein Gespräch zustande. Und jetzt hier so bei Leichtathletik hast du gemerkt, die 2-3 Leute, die mit dem Krauser tatsächlich eng waren, es entstehen halt 20 Minuten Gespräch, wirklich mit Frage, Antwort, also ein bisschen, die wussten dann wieder was, dann hat der wieder was erzählt. Also es wird tatsächlich so ein Spiel. Und dann erinnert euch mal, wie es in der Mixed Zone beim Fußball zugeht oder selbst in so einem Pressekonferenzraum beim US Open oder so.
Ja, aber selbst Jürgen da, oder wenn du jetzt zum Beispiel beim Super Bowl bist, da gehst du zu den Pressekonferenzen, es gibt ja jeden Tag Pressekonferenzen, dann gehst du dahin in die Teamhotels und dann ist aber vorne der Mediendirektor, wenn der Trainer am Pult steht oder der Quarterback, und dann sagt der, okay, dann reichen dir ja die Mikros rum, und aber da kannst du dich melden, und wenn ihm dein Gesicht nicht passt, dann kriegst du deine Frage, hast du sowieso nur eine Frage, dann kriegst du die nicht, dann darfst du die nicht stellen. Also der entscheidet ja, wo geht der Mann hinten im Raum mit dem Mikro hin? Wer darf welche Fragen fragen? Und deshalb, du bist zwar so nah dran, bist direkt vor Ort, erst oder 2-3 und trotzdem so weit weg und hast keine Chance, deine eine Frage da mit unterzustellen.
mittendrin und doch nicht dabei. Ich war mittendrin, was für ein Cliffhanger. Wir hören gleich von einem Top-10-Spieler aus dem Tennis, den ich wirklich one-on-one getroffen habe. Die Umstände werde ich auch noch erklären. Danke Jürgen, danke Heiko, Pause.
Hallo, hier spricht Viktor Szilágyi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 612, weiter geht's also mit einem Top-10-Spieler. Ich habe es im Intro schon angekündigt, mit Andrei Rublev. Weiß gar nicht, was der Junge aktuell ist, aber er ist hier an 7 oder 8 gesetzt, wird im Viertelfinale, wenn er denn so weit kommt, gegen Novak Djokovic ausscheiden, weil er A, immer im Viertelfinale ausscheidet und B, immer gegen Novak Djokovic verliert, hat, glaube ich, nur einmal gegen ihn gewonnen. Es muss letztes Jahr in Belgrad gewesen sein, das wo Djokovic vielleicht das Turnier ernst genommen hat, aber wo er noch nicht so in Form war. Okay, also gleich geht's mit Rublev los. A, natürlich in Englisch. Er war zwar eine Zeit lang bei Jan de Witt, oder gar nicht so lang war diese Zeit. Dann haben sie ihn wieder heimgeschickt, also Deutsch spricht er nicht. Aber euer Englisch, ich vertraue euch blind. Aber vielleicht ein, zwei Takte zu den Umständen für dieses Interview. Ich bin seit vergangenem Donnerstag hier, bin hergefahren. Da gab es eine große Veranstaltung von Head, wo ich netterweise eingeladen war, wo alle Head-Spieler gekommen sind, mit zwei Ausnahmen, nämlich Alexander Zverev und Taylor Fritz. Die wären sicherlich auch da gewesen, aber die haben zum gleichen Zeitpunkt noch in Genf gespielt. Okay, also ich setze mich in den Zug in München in der Früh, 6.51 Uhr, kann ich nur empfehlen. Es ist wunderbar. Auch das wird übrigens grandios, wie langsam die Züge in Deutschland fahren und wie sehr sie dann Tempo aufnehmen in Frankreich, aber anderes Thema. Okay, ich steige also ein in den Zug im Glauben, im Wissen, dass ich am Abend ein Interview mit Jannik Sinner habe. Auch ein Headman, selbstverständlich. Gut, steig ein, bekomme dann von meinem Kontakt bei Head eine SMS. Ja, Sinner wird nicht klappen, aber möglicherweise gibt's eine Chance, mit Andrei Rublev zu sprechen. Ja, sage ich natürlich ja, warum auch nicht. Sinner wäre ein kleines bisschen lässiger gewesen, weil mit Sinner kann man ja auf Deutsch sprechen und den kenne ich auch ein bisschen besser, aber auf der anderen Seite, gut, nothing wrong with Rublev. Das ist ein sehr netter Kerl, können wir bei Moritz Lang beim nächsten Mal gerne nachfragen, der auch weiß, was er sagen kann und was er nicht sagen soll. Aber dann natürlich auch, war bei Sinner auch so, ja, das Management möchte die Fragen davor wissen. Gut, bastle ich ein paar Fragen zusammen, natürlich komplett unverfänglich, nichts Politisches, das ist mir schon klar. Schick die Fragen an meinen Head-Kontakt, der schickt sie weiter an das Management von Rublev und irgendwann zum Mittag, keine Ahnung, bei irgendwo zwischen Straßburg und zwischen Paris, heißt dann, okay, du kannst mit Rublev sprechen. Gut, ich bin pünktlich bei dieser Head-Veranstaltung, es dauert ein bisschen, aber dann kommen alle Spieler, es waren wirklich alle da. Also Djokovic natürlich der größte Name, dann war Corey Goff da, prominenteste weibliche Spielerin, Barbora Krejcikova, die hier schon gewonnen hat, war am Start. Von den Italienern eben Sinner und Musetti, sehr schön, und eben auch Rublev. Und Rublev, das muss man sich so vorstellen, die sind, also Veranstaltung ist losgegangen um halb sechs, die sind irgendwie um halb sieben frühestens gekommen. Und dann hat jeder ein Interview gegeben auf der Bühne, und aber eben einzeln oder maximal zu zweit. Und Rublev war, glaube ich, gemeinsam mit Samsonova. Aber bevor er auf die Bühne gekommen ist, er war einer der Letzten, musste schon ein Interview geben. Gut, dann kommt er also zurück, setzt sich auf die Bühne mit Marc Maury, dann bin ich dran. Und ich sehe schon, oh Gott, der Junge ist komplett fertig. Ja, also der war einfach müde. Profisportler zwar, jung, aber war einfach fertig. Was soll man sagen? Na gut, aber ich nehme es natürlich trotzdem, meine vorbereiteten Fragen, und hat auch überhaupt nicht die Absicht, ihm irgendwas Unangenehmes zu stellen, aber nur, damit ihr euch vorstellen könnt, unter welchen Bedingungen das abläuft. Ich stelle mich, also der Headman stellt mich vor, und sein Manager ist Carlo Blanco, den, ich würde nicht sagen, ich kenne ihn, er kennt mich nicht, aber das ist halt ein ehemaliger spanischer Weltklasse-Spieler, erweiterte Weltklasse, der ist jetzt sein Manager. Gut, der stelle ich mich vor, merke ich schon, Carlo Blanco hat noch weniger Lust auf dieses Interview als André Rublev. Gut, und dann setzen wir uns dort in diesem, das war im Palais Tokio, was Palais? Ja, Palais Tokio, glaube ich. Museum, das eben für diese Veranstaltung gebucht wurde von Head. Und wir setzen uns, also ich setze mich dorthin mit Rublev und ungelogen, Carlo Blanco steht 10 Zentimeter neben mir. Also unsere Knie haben sich fast berührt. Passt auf, dass ich ja nichts frage, was irgendwie unangenehm werden könnte. Nicht, dass ich es vorgehabt hätte, aber dann hätte ich fast Lust dazu bekommen. Aber weil, also ob das nicht genug wäre, sitzt direkt neben Rublev auch noch eine Pressetante, die auch nochmal aufpasst. Also Double Whammy für mich. Ich habe die Hälfte der Fragen vergessen, aber es ist wurscht. Wie oft hat man schon die Chance, mit André Rublev, mit einem Top-10-Spieler zu sprechen? Auf Englisch, sein Englisch besser als meins, hört trotzdem rein. Es lohnt sich irgendwie. André, thanks for a couple of minutes. Since we're here at Head, how often do you actually work with your racket? Do you try something new, maybe tune it a little bit?
No, I'm not doing that things, but I'm very tiki-shmiki with the rackets because I feel every little detail, even if all of them are the same, specs wise, weight, balance, swing weight, if everything is the same, I still feel all the little details, and I'm very tiki that I need to to have a lot of rackets to choose the ones that I like more. So I'm more in this way. I'm not really trying things, but I always take a while for me to pick a couple of rackets. Maybe sometimes out of 10 rackets, I don't like not one. So that's why sometimes I give a lot of head deck to the head guys, because during the year they send me quite a lot of rackets, and I can be only grateful for this. And big thanks to them that they're doing everything for me, and every my wish or something they are doing so fast.
Now, whenever the ATP is doing a funny video, you seem to be in it. Is it because you can't say no, because you're such a nice guy? But whatever, if there's a quiz, if there's anything, it's always with André Rublev.
I don't know. It's simple. I mean, like I said, Head is doing really, really good job with me. They are doing everything that I'm asking. So I think the easiest way to be grateful is also to work with them and to try help them as much as I can. If I have chance to help them, I will always help. So it's simple.
Now, when you came on tour, there's a big Russian tennis tradition. Was there anybody from the older players that would help you get a nice start on the tour?
No, I don't know.
You were just with your companions, like Sasha, like Daniil?
I don't know. I was just playing, and that's it. And then I was doing transition from juniors to pro. But yeah.
So there was no veteran, because I think Tsitsipas' problem is because there's nobody who tells him how it works on the ATP tour, and you have many Russian players before you that were doing great.
No, in my case, no. I was just by myself doing transition. Fernando was there with me, so it was like that. Not really anything.
There are many, since you mentioned Fernando, there are many players who have a huge posse that travels with them. You only have Fernando, and you have Carlos now as your physio. But why is that? Don't you need more people?
I have more. I have second coach Albert Martin, okay, who also ex-player who was top 30, and they are really good friends with Fernando. Then I have fitness coach who is also here, so I have now,
because we have a bigger,
yeah, now I have bigger team than before, and they are working perfect, and that's the most important thing.
How important was it for you to win Monte Carlo, to win that very first the Masters 1000 singles champion?
I think any title is important. It was not only about Monte Carlo, because I didn't expect, and I was not thinking, okay, now I want to win Monte Carlo, this is the week that I have to win. But of course, like every player, I want to win every week, but it's not happening, and you don't know when it's going to be your week. And in the end, when this happens, every tournament is important. To win title is always a special feeling. And to be able to win Monte Carlo is even more special, because in the end, this tournament have a huge history. And yeah, and it's one of the tournaments that, I don't know, that people, yeah, out of, yeah, like I think it's people follow Monte Carlo a lot, so it's even more, was in the end more special to win this tournament.
Did it help you against Rune specifically that you came back in Australia against him and then you did it again in Monte Carlo? Did you think about that match in Monte Carlo?
No, I was not thinking about that match. Maybe actually, I don't know. If I think that was very short, but if I think it was something like opposite, that I come back from that score in Australia, so for sure this time is not going to happen, because it's unreal to do it twice against such a great player. Impossible to do it twice. So maybe I had something like that, but in my head I was still believing, and I was thinking in a different way. So in the end it happened, and after the match, yeah, I couldn't believe that I did it again.
What are the expectations now for Roland Garros? The draw is, it's tricky because you are in the upper half.
Yeah,
so
don't tell you.
But what are the expectations? How do you feel right now?
No expectations. I know that I have all the jokers in my draw.
You don't have Daniil in your draw. Okay. That's the good news.
I prefer to have Daniil on clay than the rest of the guys. But we'll see. No expectation at all. Let them to have expectation.
A couple of more now. You won Olympic gold in 2021. Next year, the Olympic Games will take place here. Let's hope you will be allowed to play. Is that still an important goal for you, or after you have won gold, it's not that important anymore?
Of course, when you have already won gold, it's a bit easier to go there and play because you know that, okay, you did it once, so you don't have that pressure that, okay, I wish I can have at least one medal, because it's only once in 4 years and you don't know if you have any other chances. So to have already a gold medal, it gives you a lot of kind of, yeah, I would say relax.
Okay.
Yeah, that, okay, now I can go there and compete and we'll see what's gonna happen. If it happened, even better. If it's not happening, it's okay, because I already have one medal.
Let me close on this one. Now, Novak was asked, and Jannik, of course, is a skier. Novak is a skier. When you were in Tokyo, what was the sports that you were enjoying as a spectator there?
We were not allowed.
You were not allowed to go anywhere?
No, because of the COVID rules. We were not allowed. I wish to go.
Because I thought the whole German athletes were there to cheer on Sasha at the moment. Was it maybe easier to go?
I think it was more media. Because, or maybe they did some exceptions. Maybe, I don't remember how the rule, but for sure you were not allowed to go free to any competition. Maybe if you talk in advance, then you could do it you could have it, but you have to plan it in advance. And because we were playing and then we left straight away, to go like this, to take a bus. Like, I remember, because I was playing Junior Olympic Games, and there you take, because there was a bus stations to any sport, so you were just going there, taking bus, and they were drawing you, and with accreditation you could go and watch. So, and it was not like this in Tokyo.
What would have been your first choice then? What would you have liked to watch?
Good question. I don't know. I need to be there in a moment to see, but for sure, I would like to watch as many as I could, because I'm not really follow sport, but if you have chance to watch the best athletes, you wanna watch, doesn't matter any in every sport. So I would try to go as much as I can.
Great, thank you. Can we maybe take a picture of
one? Sure.
Ja, aber das Schöne war, in dieser Konstellation, dass dann auch niemand mehr danach gefragt hat, okay, gib uns dieses Interview zuerst zum Durchlesen, bevor es autorisiert wird. Das war ihnen dann wurscht, weil es eben alles so unverfänglich war. Wie gesagt, ich habe ein paar Fragen vergessen, aber wurscht. Andrei Rublev, ladies and gents, ja, alles eine schwierige Situation, auch politisch. Darüber sprechen wir auch gleich, oder ich gleich, mit Simon Graf, aber das nach einer kurzen Pause in der Big Show 612.
Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikorer. Ihr hört Sportradio 366. Ah, 360, ja. 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
Herr Schatten, wir beschließen die Big Show 612 mit dem fantastischen Simon Graf, den ich das letzte Mal, Simon, wir haben uns gesehen, na, ist es zweieinhalb Monate her oder fast drei Monate in Trier. Grüß dich, Simon.
Hallo, freut mich. Trier war schön.
Trier war schön, erstaunlicherweise. Vor allen Dingen für euch war es schön, weil die Schweizer ja gewonnen haben. Wir haben uns ja vorher, wir haben uns, glaube ich, am zweiten Tag gesprochen. Ist das dadurch, dass es nicht in der Schweiz jetzt stattfindet? Ich glaube, die Schweizer fahren nach Großbritannien, haben eine schwierige Gruppe erwischt. Marc-Andrea Hüsler ist nicht in Form. Ist Davis Cup damit abgehakt für dieses Jahr? Oder glaubst du, wird das nochmal ein Thema werden in der Schweiz?
Ja, es wird sicher ein Thema, weil die Schweizer sind weiter und wir werden das sicher abhandeln. Und schwierige Gruppe in Manchester, aber mal schauen. Ja, vielleicht ist dann Mac wieder in Form und in Indoor bei schnelleren Bedingungen ist er sicher gut. Wawrinka hat meines Erachtens in den letzten Monaten extreme Fortschritte gemacht und ich erwarte dann auch von Dominik Stricker mal bald den nächsten Schritt.
Ja, okay. Lass uns gleich zu Wawrinka kommen. Eine Frage habe ich noch, weil ich war begeistert von ihm eigentlich im letzten Jahr, auch Anfang des Jahres. Leandro Riedi hat im Moment ein bisschen einen Durchhänger. Sehe ich das richtig?
Ja, er war verletzt. Also er hat eine Fußverletzung gehabt und die hat ihn weit zurückgeworfen, leider. Er war ja, als er jünger war, hat er lange Knieprobleme gehabt. Jetzt war es der Fuß. Er ist wieder zurück, hat hier in der ersten Qualifikationsrunde verloren. Er kämpft sich zurück. Ja, ich wenn er mal fit wäre über eine längere Zeit, würde ich ihm einiges zutrauen. Aber er hat ein bisschen Pech gehabt in letzter Zeit, leider.
Wir sprechen jetzt am Donnerstag und Stan Wawrinka hat, Simon, 10 Sätze gespielt hier, hat 5 gewonnen, 5 verloren, ist leider ausgeschieden gegen Thanasi Kokkinakis. Du sagst, er hat Fortschritte gemacht, also er ist nicht mehr so fit wie in den letzten Jahren, das merkt man auch. Also ich finde, gestern im 5. Satz vor allen Dingen hast du gemerkt, er ist müde, aber auch bei der PK jetzt wieder in Trier damals hat er gesagt, er macht es einfach, weil er immer noch diesen Thrill braucht. Wie sehr hast du mit ihm gesprochen nach der Niederlage? Wie sehr hat ihm das trotzdem getaugt, obwohl er rausgeflogen ist?
Ja, natürlich war er sehr enttäuscht, aber er war auch ein bisschen stolz. Er war noch voller Adrenalin, als wir mit ihm gesprochen haben. Ich meine, es war ja eine unfassbare Atmosphäre.
Großartig.
In Simon Mathieu, in diesem wunderschönen Court, inmitten eines Treibhauses. Und also nicht fit würde ich jetzt nicht sagen. Eben, er hat 9 Stunden gespielt innerhalb von 2 Tagen. Im 5. Satz hat Kokkinakis Krämpfe gekriegt, nicht er. Mhm. Und Kokkinakis ist 27, Stan ist 38, ist der Älteste in diesem Tableau. Ich glaube, es ist einfach noch eine mentale Sache. Ist klar, Stan ist kein Spieler, der so ein bisschen zurückspielen kann, der muss das Spiel diktieren. Mhm. Ich glaube auch, dass er in den letzten paar Wochen noch ein paar kmh zugelegt hat bei seinen Schlägen. Das ist sehr wichtig. Das Problem ist, dass er zwischendurch zu viel zu studieren beginnt und dann zu passiv wird und dann sein Spiel verliert. Und er braucht einfach offenbar noch ein paar solche Siege, ein paar Spiele, die er einfach gewinnt, um auch im Kopf so diese Entschlossenheit zu haben, das durchzuziehen. Also ich meine, wenn man sich wenn man zurückdenkt, 2015 hier Finale gegen Novak Djokovic, also ich habe viele Tennismatches gesehen, auch mit Roger Federer, und das war vielleicht für mich die eindrücklichste Leistung, die ich je gesehen habe live. Also wie er den Djokovic da weggehauen hat mit einer unglaublichen Wucht. Er ist nicht mehr ganz so wuchtig in seinen Schlägen, aber ich mag seine Entwicklung und ich mag vor allem seine Einstellung. erstaunen, wenn er auch in zwei Jahren hier mit 40 noch mitspielt.
Achso, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil aber lass uns noch eine Sekunde bei diesem Match bleiben. Stan hat eine unglaubliche Unterstützung hier. Also die Fans gestern, nicht, dass sie gegen Kokkinakis gewesen wären, aber sie waren in einer großartigen Art und Weise für Stan. Ist das zur Sprache gekommen auch? Ich kann mir nur vorstellen, dass er das unfassbar genießen muss.
Ja, er hat gesagt, das bedeutet mir sehr viel. Er hat gesagt, die letzten Jahre ist es immer mehr geworden und dass die Leute halt auch wissen, dass er möglicherweise nicht mehr 10 Jahre spielt und sie möchten das noch auskosten. Man ist klar, er lebt in Frankreich, er hat eine Filmproduktionsfirma in Frankreich, ist hier sehr gut bekannt mit bekannten Komikern und Schauspielern. Also er ist eigentlich in der Auffassung der Franzosen, hier ist er ein Franzose mit Schweizer Pass. Und was ich sehr schön fand, wie er auch mit den Leuten interagiert hat, er hat mit einem kleinen Jungen hat er Fistpumps gemacht, er hat mit den Leuten gesprochen zwischen den Punkten. Ich fand das unfassbar. Normalerweise sagt man ja, man muss sich konzentrieren, geht nicht, man verliert den Fokus. Nein, man hat wirklich gemerkt, ob schon er das Spiel verloren hat, er hat das ausgekostet und ich finde das wunderbar.
So, und jetzt geht mal andersrum. Ein Franzose, der in der Schweiz wohnt, ich weiß nicht, ob die Schweizer Guy Monfils als Schweizer ansehen, nur mit französischem Pass, hat diese unfassbare Night Session gespielt gegen Sebastian Baez und musste jetzt rausziehen. Also bei Monfils, wenn du sagst, Wawrinka wird in 2 Jahren mit 40 noch spielen, bei Monfils fehlt mir komplett die Fantasie. Und ich habe nur bei unseren Kommentaren gelesen, ja, Monfils, dieser Schauspieler, und das kann er nicht sein, der markiert dann immer seine Verletzungen. Ich habe das gefeiert, Simon, dieses Spiel gegen Baez, einfach weil Monfils hat die Leute mitgenommen und so ist er halt einfach und so ist er seit Jahren. Jetzt ist er halt leider rausgegangen. Wie hast du das gesehen?
Ja, ich liebe Monfils. Also ich hätte es wunderbar gefunden, wenn er mal einen Grand Slam-Titel gewonnen hätte. Aber klar, ist immer auf und ab, hat ein sehr, soll ich sagen, turbulentes Leben. Also ist jetzt Vater geworden und alles sehr schön, aber ich glaube, er ist ein bisschen zu sprunghaft, um in diesem Sport wirklich auf Dauer vorne mitzuspielen. Also er verschwindet dann immer wieder für Monate. Jetzt klar ist er nicht mehr in der körperlichen Verfassung, um an einem Grand Slam auf Dauer mitzuspielen. Ich glaube, es ist schon ein anderer Fall als Stan, der wirklich unglaublich hart arbeitet. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Er kann 6 Stunden, 7 Stunden kann der einfach trainieren. Das ist eine unglaubliche Maschine. Und Monfils, ich meine, unglaublich talentiert, auch körperlich sehr viel mitgekriegt. Aber es hat leider so ein bisschen diese Hingabe gefehlt für diesen Sport, aber extrem sympathischer Typ. Also ich mag den sehr, habe ihn kürzlich auch hier an der Porte d'Auteuil im Restaurant gesehen mit einer Gruppe von Kumpels und ja, das Strahlen in seinen Augen ist wirklich ein cooler Typ, aber ich habe das Gefühl, Stan wird uns noch länger erhalten bleiben als Monfils.
Hier, und das betrifft ja, wir haben auch ein bisschen drüber geredet, wir beide, es gibt sehr viel Politik hier in diesem Jahr in Roland Garros. Da ist zum einen mal Novak Djokovic, Kosovo, Serbien. Das ist ein Thema, glaube ich, vielleicht kannst du das kurz elaborieren, das in der Schweiz auch Resonanz findet und nicht nur gute Resonanz. Und dann haben wir natürlich auch die Geschichte mit Arina Sabalenka, die in der Pressekonferenz gefragt wurde. Wie findest du das, dass die Sportler Stellung, es beziehen ja nicht alle Stellung, aber sie werden zumindest darum gebeten, Stellung zu beziehen. Djokovic macht's, Sabalenka macht's nicht. Ist es zu viel? Wie geht's dir damit?
Ja gut, ich meine, der Ukraine-Krieg ist natürlich ein großes Thema, weil viele Ukrainerinnen, Weißrussinnen und Russinnen hier mitspielen und sich die Ukrainerinnen auch nicht zurückhalten, was ich gut finde. Also ich finde es auch gut, dass das thematisiert wird und ich finde es schade, ja, dass Russinnen oder Weißrussinnen nicht klarer Stellung beziehen gegen diesen Krieg. Klar, ich kann es verstehen. Ich meine, Daria Kasatkina ist die Einzige, die sich so wirklich dagegen ausgesprochen hat und ich nehme mal an, die kann nicht mehr zurück nach Russland. kann man auch verstehen. Aber es ist ein Spannungsfeld, das schon sehr problematisch ist, und das Tennis ist halt mittendrin, ist die lukrativste Frauensportart. Und Wimbledon wurde letztes Jahr abgestraft, als sie die Russen und die Weißrussen nicht zuließen, obschon sie gar keine andere Wahl hatten, weil die Regierung ihr das vorgeschrieben hat. Jetzt sind sie wieder dabei dieses Jahr, aber es gibt schon gewisse Restriktionen. Russische Journalisten sind nicht zugelassen beispielsweise. Ich finde das gut. Ich finde, man sollte nicht vergessen, dass in Europa ein fürchterlicher Krieg tobt. Zu Djokovic. Kompliziert. Also, ich meine, ist in der Schweiz natürlich auch ein großes Thema. Wir haben sehr viele Serben in der Schweiz. Wir haben auch sehr viele Albaner. Mhm. Wir haben unsere Fußballnationalmannschaft wäre ohne Albaner die Hälfte wert, oder? Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und so weiter. Und wir haben eine sehr gute Beziehung zu den Albanern und ich finde auch, sie sind ein Asset für die Schweizer Gesellschaft. Mhm. Und nicht nur für den Sport. Und von dem her kam das gar nicht gut an, dass er geschrieben hat, Kosovo sei das Herz Serbiens. Und ich meine, es ist ein klares Statement eigentlich, dass der Kosovo wieder einverleibt werden müsse Serbien. Und er sagt, er ist gegen den Krieg. Aber wie soll das geschehen? Also logischerweise wäre das ein bewaffneter Konflikt. Und von dem her finde ich das sehr problematisch. Aber man sieht hier, es wird nichts unternommen. Das French Open hat sich um eine Stellungnahme gedrückt. Und
eigentlich gigantisch, oder? Dass sie schreiben, es kann jeder sagen, was er will. Wir finden es zwar nicht toll, keine religiösen, keine politischen Ansichten, aber eigentlich kann jeder sagen, was er will. Also schon ein bisschen sehr, sehr gewunden.
Ja, ich meine, ist klar, man kann sagen, ja, ist eine Doppelmoral, oder? Auf der einen Seite finde ich, dass man den Ukraine-Krieg verurteilen müsse. Auf der anderen sage ich, Djokovic dürfe nichts sagen. Aber ich meine, ich finde nicht, dass das French Open da ist, um nationalistische Parolen zu verbreiten. Also ich finde das schon problematisch, aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Herbst seiner Karriere sich immer mehr in diese Rolle begibt des Außenseiters, des Rebellen, der gegen das Establishment kämpft. Der hat ja auch gesagt, was ich unfassbar finde, ja, er finde es gut, dass er der meistgehasste Spieler sei, weil das zeige, dass er großartig sei. Ich finde es eigentlich ist eine Aussage, die Bände spricht.
So, jetzt kommen wir noch ganz kurz zum Sportlichen, wenn ich darf. Also meistgehasst, die Art und Weise, wie das Publikum mit Daniil Medvedev umgeht, egal wo er hinkommt, finde ich fast noch beachtenswerter. Also, natürlich hat Medvedev seinen Anteil daran, und das ist nichts Politisches, sondern er sucht sich halt immer den Streit mit dem Publikum. Der ist schon rausgeflogen. Wie siehst du das Männerturnier sportlich in der unteren Hälfte? Ja, wird es ein Viertelfinale möglicherweise geben zwischen Rühne und Ruth? Müssen wir mal schauen. Es wäre, schätze ich, gar nicht mal so schlecht, die Chance, nein, Jannik Sinner. Und Djokovic und Alcaraz sind oben. Also wenn du jetzt, wir sind noch nicht mal die zweite Runde fertig gespielt, aber hast du schon genug Eindrücke sammeln können, dass du für das Männertableau ein bisschen viel hast?
Ja gut, ich meine, man wusste von Anfang an, dass Alcaraz gegen Djokovic wäre das Traumhalbfinale, ist klar. Und Rune schätze ich auch sehr stark ein.
Wie kommt er bei dir an, der Rune?
Gemischt. Ich finde, er hat sich ein paar Dinge geleistet, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich finde, ist ein spannender Typ, sagt, was er denkt, verliert auch mal die Nerven. Ist mir auch schon passiert auf dem Tennisplatz.
Vielleicht ein bisschen weniger Druck, aber okay.
Ja, genau. Und ich finde, er tut dem Tennis gut. Ich glaube, er wird auch noch dazulernen, dass er gesagt hat, ja, Roger war auch in jungen Jahren so wie ich, das sehe ich nicht so. Weil Roger hat sich nicht mit den Leuten angelegt, er hat sich über sich selbst genervt, wenn er seine Rackets zerstört hat. Aber ich finde es ein spannendes Spiel und unglaublicher Athlet und unglaubliche Explosivität. Mir gefällt auch Sinner sehr gut. Ja,
der also hat allerdings noch nie, genauso wie Rublev, noch nie weiter als im Viertelfinale bei einem Grand Slam Turnier war. Also es ist schon, es wird schon langsam Zeit für jemanden wie Sinner, dass er mal den, Rune ist ja noch nicht so lange dabei. Aber Sinner muss irgendwann mal, und wann, wenn nicht in diesem Turnier, hätte im Achtelfinale des Zverev, er muss mal weiterkommen, der Sinner, da muss was kommen jetzt.
Er ist 22, oder? Ja. Also, ja, ist jetzt noch nicht...
Der ist nicht die Uhr, aber ist schon länger dabei.
Ja, erwartet ja, aber ist Top 10, ich finde, ja, klar, also, ich fände es spannend, wenn Sinner mal was Großes gewinnen würde. Was ich einfach faszinierend finde an Sinner, ich meine, wenn man den sieht, der ist so dünn oder so feingliedrig. Und was der für eine Power entwickelt, also das ist schon unfassbar, wenn man das kann im Tennis, irgendwie so mit nur mit Schwung den Ball so beschleunigen.
Timing
und etc. Und finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Ja, ist so ein bisschen die Antithese zu Sabalenka vielleicht, die irgendwie eine ich glaube, die ist kräftiger als Sinner.
Kein Zweifel. So, abschließende Frage. Du hast Roger Federer erwähnt. Seit diesem Werbespot, den er gemeinsam mit Trevor Noah gemacht hat, habe ich also auf meiner Bucketlist ganz oben einmal mit dem Zug durch die Schweiz fahren. Du nickst, das sollte man auf jeden Fall machen. Wie viel Federer gibt's jetzt noch in der Schweiz? Oder ist er, taucht er unter? Oder ist er zu oft in den Medien? Ich habe halt den Eindruck, er hat ständig was zu verkaufen.
Ja, das ist richtig. Also ich meine, wenn du der bestbezahlte Tennisspieler der Welt bist, ohne Tennis zu spielen, dann musst du was bieten deinen Partnern, oder? Das macht er. Ich nehme, also ich meine, Uniqlo ist ein langfristiger Vertrag. Dann ja, eben Schweiz Tourismus finde ich eigentlich eine super Zusammenarbeit, weil er kriegt ja kein Geld.
Ach so.
Dafür. Also er kriegt schon Geld, aber das investiert er in seine Stiftung.
Mhm.
Und hat beispielsweise Spielplätze gebaut, naturnahe Spielplätze in an Orten, wo die Kinder nicht so privilegiert sind, in der Schweiz, das gibt's auch. Mhm. Finde ich super. Und ja, ich denke, er wird uns nicht also er wird nicht verschwinden aus der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist auch sein Geschäftsmodell.
Mhm.
Er hat jetzt ja bei Waze, Navigationssystem, hat er jetzt seine, spricht er. Also da kann man sich von Federer lenken lassen. Finde ich auch noch witzig. Ich glaube auch, er hat Freude an diesen Dingen. Also ich finde das völlig okay. Ich warte jetzt noch, bis er sich meldet für das Interview mit mir. Bis jetzt ist er immer noch ein bisschen zu viel unterwegs auf der Welt, aber ich hoffe, das wird bald passieren.
Wie funktioniert, jetzt habe ich doch noch eine Anschlussfrage, wie funktioniert das mit Uniqlo und mit On? Weil er ist ja so aggressiv für On unterwegs, da sind im Moment nur Schuhe, aber da gibt es schon Kleider. Den Uniqlo-Vertrag, die zahlen immer, glaube ich, 30 Millionen Dollar im Jahr, den wird er natürlich in jedem Fall aussitzen, oder denkst du, dass das irgendwie so langsam ausklingt?
Uniqlo?
Ja.
Nee, also ich meine, ich glaube, er ist ein großer Asset für Uniqlo. Also ist auch nicht, natürlich, also ich meine, auch Kleider, aber Uniqlo ist so Streetwear oder so, ich weiß, ja, also so normale Straßenkleider. Sie machen ja keine Tenniskleidung mehr. Von dem, oder ich habe nie mehr was gefunden von denen, seit er in Wimbledon das sein letztes Match gespielt hat. Das habe ich mal bestellt übrigens, dieses Set.
Ich nicht, weil 2019 für mich der schlimmste Tennistag des meiner ganzen Fankarriere war. Diese zwei Matchbälle, die er vergeben hat, die verfolgen mich jeden zweiten Tag noch im Schlaf.
Ja, reden wir jetzt nicht drüber. Aber nee, ich glaube, das geht schon zusammen. Also klar, ich meine, vielleicht wird der Uniqlo-Vertrag irgendwann vorbei sein oder wird verlängert zu anderen Konditionen. Aber ich meine, bei On ist der Investor, da ist er bei der Produktentwicklung dabei. Sie haben jetzt den Sandschuh rausgebracht. Interessanterweise ist ja Iga Swiatek und Ben Shelton haben sie unter Vertrag genommen. Die spielen aber beide noch nicht mit On-Schuhen, weil der On-Schuh für sie noch nicht entwickelt ist. Ich habe den gekauft übrigens, den On-Schuh, den Sandschuh. Ich finde ihn Er ist recht teuer. Er ist, ist angenehm zu tragen, muss ich sagen. Aber ich glaube, Iga wollte da kein Risiko eingehen.
Bei Ben Shelton ist es auf Sand wurscht, weil der kann auch barfuß spielen, der kann es einfach noch nicht. Vielleicht kommt es in der nächsten.
Doppel ist er noch dabei.
Stimmt. Ja, fantastisch. Das war's, die Big Show 612. Simon, ich danke dir ganz herzlich, wie immer, eine Freude. Nächste Woche hören wir uns wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!